So, das war jetzt
ups,
aber echt abrupt, ne? Irgendwas stimmt
das
mit dem Ding
nicht. Das war total abrupt.
Ich muss das einfach mal nochmal alles neu machen. Wie gesagt, seit ich hier auf iOS 7 bin, klappt nichts mehr. Also auf dem iPad, auf dem Smartphone, auf dem iPhone habe ich es noch gar nicht gemacht. Da graut mir davor. Ich werde es aussetzen. So, jetzt aber zur offiziellen Begrüßung zunächst. Herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid bei der Folge 33 von Channelcast gelandet, die ich wie immer mit meinen beiden Kollegen bestreite, nämlich einmal dem Andreas.
Servus.
Und den Damian Sicking.
Hallo. Guten Tag.
So, wir halten unseren Rhythmus mit unseren 4 Wochen. Wir kriegen es einigermaßen hin, wobei sich die Stimmen mehren. Also wir haben jetzt schon mehrere gesagt, wir sollen das mal ein bisschen höher takten. 14-tägig wäre angesagt. Stell ich mir schwierig vor, da sind wir ja meistens viel zu eingespannt. Da müssten wir es auch kürzer machen, 1 Stunde oder 1,5.
Wir können dann zu kurz nicht reden.
Fragt irgendwie,
ich kann das nicht reden.
Könnt ihr das? Dann fragt
ich
sich wieder.
Wir kriegen, aber dann müssten wir, da müsste echt mal Geld fließen, ne?
Also. dann würde ich das einrichten können, glaube ich.
Muss man mal so einen virtuellen Münzschlitz einrichten hier.
Hätte ich mehr Zeit, hätte ich kürzer geschrieben.
Sehr, sehr gut. Ja, man kann sicherlich mal drüber nachdenken. Ich denke, wir brauchen dann natürlich ein anderes Setup. Wir brauchen ein festes Studio.
Ja.
Weil diese Ab- und Aufbauerei da, die
kostet einfach ja Zeit ohne Ende.
Kostet auch jedes Mal Zeit, eine halbe Stunde, bis das alles fertig ist. Obwohl, da hätten wir, glaube ich, schon ein Angebot, bei dem wir unterkommen könnten. Ja, mal schauen, was das neue
mit zum Stehen lassen.
Ja, da kannst du halt stehen lassen.
Okay. Ja, nicht schlecht.
Ja, geht man dann einfach rein und fängt an, ne?
Ja.
Ihr habt doch auch so viel Platz bei euch da, oder, Andreas? In euren
bei uns ist relativ viel Platz, ja.
Aber kein extra Büro.
Das Problem wäre, ne? Das Problem wäre hier das stehen lassen. Mhm. Weil es wäre zwar Konferenztisch und alles da und auch Meetingraum wäre da. Bloß ab und zu finden halt auch Meetings statt.
Ja, da fehlt dann anschließend die Hälfte des
Gegners. Und das wäre dann irgendwie komisch.
Dass dann die Kopfhörer weg sind und so weiter. Ja. Na. Wir kommen zwar auf das eine Unternehmen heute noch zu sprechen. Dennoch bin ich eine kurze Errata schuldig. Und zwar haben wir in der letzten Folge ausführlich über das Unternehmen Samsung gesprochen und über den Weggang des dortigen Druckerchefs, nämlich den Jürgen Krüger. Und in dem Zusammenhang haben wir auch darüber gerätselt, wie lange es denn so ein Manager bei Samsung aushalten. Und da haben wir mal so aus dem Kopf heraus probiert, zusammenzubringen, wer uns da alles so einfällt. Und da hatte ich unter anderem einen genannt, der heißt Sturmfels mit Nachnamen. Aber ich habe den Vornamen sich mal falsch gesagt. Ich habe nicht mal Lutz gesagt. Der ist zwar auch Bestandteil seines Namens, aber eigentlich heißt er Peter Sturmfels.
Richtig,
so, ja. Lieber Peter, dass er hiermit korrigiert, habe ich dir auch zugesagt. Und insofern sollte das passen. Jetzt schreibt hier gerade einer im Chat, dass da unterschiedlich große Lautstärke wahrgenommen wird da draußen. Irgendwie ist das hier auch alles nicht so richtig ausgepegelt. Also wenn hier mal ein Experte ist, irgendwie unseren Zuhörern, der mir einmal verraten kann, wie man so einen Mixer richtig korrekt einstellt. Ja? Also ich finde es hier brutal laut, aber diese Leuchtdioden, die kommen kaum irgendwie hoch. Und das kann nicht richtig sein wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, wie man es adäquat einstellt. Und von daher, ja, weiß jetzt auch nicht, keine Ahnung. So, jetzt hoffen wir mal, dass es ein bisschen besser ist. Den Rest muss dann die Software lösen. Ja. Das ist halt live. Mein Gott. Was machen?
Ja, live.
Ja. Wir haben Post bekommen. Der Andreas sitzt vor einem metergroßen Paket. Nee, 2.
Das möchte ich gerne.
Das möchtest du gerne. Ja. Das bekommst du.
Das möchte ich nämlich. Das habe ich. Also wir haben einmal.
Fängst hier, du an mit
ja,
deinem?
Ja, ich fange mal an.
Alles klar, dann fange ich hier schon mal an, das rote Band zu durchtrennen.
Ich hasse diese Jahreszeit nicht nur, weil es dunkel, kalt und ungemütlich wird, sondern auch, weil es immer so viele leckere Sachen zu essen gibt und man dann anschließend wieder Probleme hat und wenn man auf die Waage geht.
Ach Damian, du bist rank und schlank, du hast so viel Zeit, du machst so viel Sport, heute früh bist du wieder 1,5 Stunden gelaufen. Also komm.
Hatte ich dir eigentlich erlaubt, das hier weiter zu gehen? Ja, das stimmt. Aber man schleppt ja jedes Kilo mit.
Und Post-Privacy, du weißt.
Apropos schleppen.
Apropos schleppen, genau.
Pass auf. Also hier, wir haben ja einmal Nürnberger Elisen-Lebkuchen geschonken gekrochen. Und zwar aus Bad Vilbel von Joschi Schmidt, seines Zeichens Mitarbeiter des Laserdrucker und Tintenstrahldruckerherstellers Brother. Tintenstrahldrucker, ganz wichtig. Warum erwähne ich das hier so in extenso? Hat bestimmte Gründe. Ich habe gerade über Tintendrucker im Büro geschrieben und habe dann sträflicherweise nicht erwähnt, dass auch hier die Firma Brother dort eine Rolle spielt.
Beim Office Laser, beim Office Tinten.
Ja, im Tinte im Büro, Business Inc.
Donnerwetter.
Ja? Ich habe das nicht vergessen, sondern ich sehe die irgendwie auch nicht so wirklich da. Aber das kann auch an mir liegen, dass ich da eine eingeschränkte Sichtweise habe. Für mich spielt da immer nur HP und Epson vor allen Dingen eine Rolle, weil die auch das Thema stressen. Aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Wenn Brother der Ansicht ist, sie sind da auch eine ganz große Nummer, dann akzeptiere ich das jetzt mal so. Und Joschi, trotzdem vielen Dank hier für den lieben Elisen-Lebkuchen aus Nürnberg.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Das ist super.
Auch von mir.
Ja, oder von mir
uns,
auch.
Von uns, genau. Es ist ja schon toll, dass er dann trotzdem noch mit Geschenken drauf reagiert.
So ist er. Ist
also einfach. Da fragt man sich ja halt schon, wie soll man das eigentlich interpretieren?
Ja.
Fällt das jetzt in den Bereich Bestechung oder?
Nö, dazu ist das zu mickrig.
Also mickrig, ja, stimmt. Wir sind doch gut drauf hier.
Wahnsinn.
Sehr, sehr gut.
Ja, Joschi.
Jetzt haben wir so eine
Freunde. Hast du Freunde, brauchst du keine Feinde.
Genau. Dann haben wir noch ein zweites Paket.
Ein zweites Paket. Christian Meyer, Tangerstraße.
Ja. Post-Privacy. Steht übrigens auch im Impressum, um es gleich vorwegzunehmen.
Naja.
Also.
Das weiß jeder, Christian.
Ja.
Das hast du mal bekannt gegeben. Aber weil dahin sollten die Pakete geschickt werden.
Okay.
Gut. Oh. Oh nee. Das packe ich nicht aus.
Ich hab's befürchtet.
Das ist der Gipfel. Also es ist, boah, nee, das ist nicht die Familienpackung, das ist die Packung für eine Fußballmannschaft.
Klinikpackung.
Also das hier sind Gummibärchen.
Aha, eine Tüte. Die schaut jetzt aber nicht.
300 Gramm süße Mischung Fruchtgummi. So, das ist der harmlose Part. Obwohl wir nach dem letzten Mal schon gelernt haben, dass Gummibärchen gar nicht ohne. Und das hier in der Vereinsfarbe.
Oh, weia.
Pink. Uiuiui. Das ist Haribo Primavera Erdbeer.
Uiui.
Das ist der Gipfel. Das ist der Gipfel.
Die sind so gefährlich.
Und hier ist halt.
Ich mach gerade mal ein Foto.
Damian, lass uns da mal zusammen pausen.
So, jetzt ja.
Das ist doch wirklich schlimm.
Dankeschön.
Und hier ist ein Brief dabei.
Oh, ja.
Ich verlese eine kleine Stärkung von... Ach, das ist ja interessant.
Du sollst lesen. Nicht nur für dich.
Laut vorlesen.
Laut vorlesen.
Hallo.
Herr Raum.
Herrschaftswissen wird ja nicht
geduldet. Ich tu das mal weitergeben.
Tu das mal weitergeben, meine Herren. Der hat studiert.
Ach, ich.
Was ist das für ein Deutsch?
Tun tut man nicht sagen.
Ja, was ist hier?
Da steht es drauf.
Oh, das ist wirklich, schau das mal an, bitte. Und lies mal gerade von unten nach oben und schau mal, was wir damit machen.
Jetzt liest der auch leise. Das gibt's doch gar nicht.
Das ist ja wohl, das ist
vertrackt. Also ich lese mal den ersten Absatz vor.
Den ersten Absatz kann man vorlesen.
Liebes Channelcast-Team, zunächst vielen Dank für den immer wieder sehr erfrischenden Channelcast. Gerne möchte ich auch meinen kleinen Beitrag leisten, damit die Herren nie die Lust vergehen mag. Weiter so. Ja, und dann wird's persönlich. Das ist aber bekannt als kleine Personalie am Rande. Ich werde TechData zum 30.11.2013 verlassen und damit meine Position als Business Development Manager hier aufgeben. Leider kommt mein Thema Cloud hier nicht wirklich weiter und rückt zugunsten von... Okay. Ja, ist jetzt natürlich schon... Jetzt weiß man natürlich nicht, ob das jetzt ein persönlicher Brief ist an... an mich uns, mit Hintergrundinformationen, ja, oder ob das jetzt dafür gedacht ist, dass wir das über den Äther sozusagen bringen.
Ich denke, ja, das ist für den Äther bestimmt.
Denkst du auch, dass das für den Äther bestimmt?
Doch, ich glaube schon.
Okay, gut.
Dann meinst können, du?
Ja, dann. Also der passt eigentlich insofern gut, als ja dann auch, sagen wir mal, eine der Personalien, die wir hier aufgeschrieben haben, dann auch mal gelöst ist. Dann geht's also mal
weiter. Hast du schon gesagt, von wem es ist?
Ach so.
Nee, haben wir noch gar nicht.
Nee, die Auflösung machen wir ganz zum Schluss.
Also machen wir ganz zum Schluss.
Um wen handelt es sich?
Ja, ja. Gut, also.
Und das verraten wir gar nicht.
Leider kommt mein Thema Cloud hier nicht wirklich weiter und drückt zugunsten von Big Data aktuell noch weiter in den Hintergrund. Ich bin hier angetreten, das Thema Cloud in der Distribution voranzubringen und freue mich somit auf meine neue Position als Head of Cloud bei der Also Deutschland ab 1.12.2013. Das ist ja auch wirklich nicht mehr lange. Eine Freigabe zur Veröffentlichung dieser Personale erfolgt separat. Die ist jetzt im Moment gerade passiert sozusagen. Das haben wir jetzt mit mal einfach Öffnung übernommen.
Briefes,
wir sind hier auch quasi ein öffentliches Organ.
Ne? Wir sind hier außerdem total unter uns.
Sind ganz unter uns, kriegt auch sonst keiner mit. Und insofern ist das schon völlig in Ordnung. Und jetzt dürft ihr natürlich raten, von wem das kommt. Aber
genau, und wer es im Chat zuerst errät, kriegt ein
Gummibärchen.
Bekommt eine Primavera-Erdbeere.
Zugeschickt.
Von Haribo.
Handverlesen.
Handverlesen.
Ist noch keine Meldung da.
Echt?
Ist noch keine Meldung da.
Kommt keiner drauf? Kommt einer drauf?
Ach komm, Freunde. Ja, da muss man jetzt natürlich so die letzten Tage auch ein bisschen mitverfolgt haben. Ne?
Aber das Gerücht habe ich schon zweimal gehört, muss ich sagen.
Gut, dass derjenige Tech Data verlässt oder verlassen hat bereits, das war bekannt. Das
war ja schon zu lesen.
Ja, aber auch den neuen Arbeitgeber habe ich gerüchteweise schon gehört.
Herr W.
Herr W. schreibt einer, jawohl, das ist völlig richtig. Schicko, du hast mal wieder
eine Erdbeere. Nee, der heißt doch nicht W. Punkt.
Ach so, nee, der heißt nicht
W. Der heißt nicht W. Punkt. Tut mir leid, mich.
Wolfgang. W. Punkt. Herr Wolfgang.
Westerwelle.
Wolfgang
Westerwelle. Also, wir lösen das nachher auf. Der Chat kann sich ja hier nochmal ein bisschen in sich gehen und mal nochmal überlegen.
Ich öffne derweil ein Getränk.
Ja, wir haben ja Zeit.
Genau. Gut, mein Parkticket geht bis 20.30 Uhr.
Ah ja, bis dahin sind wir doch durch. Zum Wohle.
Cheers.
Zum Wohle.
Mhm. Salute.
Schön kalt, war 2 Tage im Kofferraum. Und bei uns ist er jetzt doch schon ein bisschen frischer geworden.
Yes, yes, yes.
Das kann man sagen.
So. Also, dann steigen wir mal ein.
Das erste Thema hätten wir schon mal abgehakt.
Das erste Thema hätten wir schon mal abgehakt. Wir haben aber noch ein paar Personalien, auf die wir kurz eingehen wollten. Ach, vielleicht doch gleich mal zunächst mit dem Unternehmen weitermachen, über das der Damian gerade vorhin gesprochen hat und auch von einem der Mitarbeiter uns auch die tollen Lebkuchen erreicht haben. Das ist nämlich die Firma, ich füge die jetzt gleich mal da oben ein.
Das ist der falsche Link.
Wieso ist das der falsche Link?
Oder?
Ist das der falsche Link?
Ach, die Links interessieren doch keinen Menschen. Links
sind ich wollte noch mal gerade nachgucken.
So, ja. Also da gibt's Folgendes. Der bisherige Geschäftsführer, der Lothar Habig, geht in Rente. Und es gibt einen Nachfolger und der kommt auch aus internen Reihen, ist glaube ich sein Stellvertreter auch gewesen, ganz offiziell. Und das ist der Herr Kohlstrom.
Was ich ja erstaunlich finde an dieser Stelle, um das mal einzuflechten, ist, wie ewig lang die Menschen bei der Firma Brasser beschäftigt sind. Ja. Das finde ich absolut erstaunlich, das ist eine völlige Ausnahmeerscheinung. Dass er über Jahrzehnte, der Habig war jetzt
33 Jahre da.
Genau, und ich glaube, ja, genau. Und über 10 Jahre war er Geschäftsführer.
Ja, 13 Jahre.
13 Jahre Geschäftsführer. Also das ist wirklich erstaunlich. Dann der Jörg Stefan Schmidt oder auch der Theo Reinhardt, ewig schon dabei. Der Vertriebsleiter, wie heißt denn der nochmal? Zimmer? Mhm. Zimmer, genau, Raumzimmer. Einfach zu machen. Raumzimmer, ja. Ist auch schon ewig dabei. Der Einzige, den ich kenne, der die Firma Brasser jemals verlassen hat, ist der... wenn mich nicht alles täuscht, Hartmut Baumann, der dann irgendwann zu Peacock gegangen ist, aber es war in grauer Vorzeit.
Der war mal bei
Brasser. Und der muss mal bei Brasser gewesen sein.
Ehrlich?
Ewig.
Ach, das muss ja in den 90ern gewesen sein. In den frühen 90ern.
Es war Anfang der 90er.
Ist er der
Hammer. Ja.
Ich hoffe, deine Informationen stimmen, weil sonst müssen wir die Lebkuchen wieder abgeben. Ne?
Ist Yoshi im Chat?
Weiß ich nicht.
Aber auch der Matthias Kohlschwung ist schon sehr lange bei Brasser.
Der ist auch schon über 10 Jahre dabei, ja.
Und ich sehe es jetzt leider nicht in dem Artikel, zu dem dieser Link führt. In der Pressemitteilung stand ein bisschen was zu der Geschäftsentwicklung von Brasser Deutschland und in den letzten Jahren. Die war eigentlich ganz gut, muss man sagen.
Die war sehr linear und sehr, also linear nach oben, ja.
Also Brasa ist wirklich ein interessantes Unternehmen, dadurch, dass es schon fast so uninteressant ist, so unspektakulär.
Ja. Ne?
Also keine Skandale, keine überraschenden Managementwechsel und so, und sondern einfach das Business läuft unspektakulär geradeaus.
Ja. Also eigentlich für ein, auch für ein japanisches Unternehmen eher ungewöhnlich, ne?
Ja.
Ist man ja eigentlich auch was eher anders gewohnt, ne? Mhm. Aber scheint sich ja dann vermutlich mal doch hochzuziehen, wird wahrscheinlich dann im Konzern ähnlich sein.
Wahrscheinlich.
Und in anderen Länderorganisationen. Wissen wir nicht.
Eigentlich, das ist eigentlich mal was Erfreuliches. Wobei, wenn es nur so Unternehmen gäbe, dann wäre unser Webcast völlig langweilig und umschlusslich.
Das stimmt.
Aber ich finde das schon toll.
Ja.
Also das bewundere ich schon sehr.
Es gibt, wir haben eingangs drüber gesprochen, über den Weggang von dem Jürgen Krüger bei Samsung. Da gibt es jetzt kommissarisch einen Nachfolger für die Druckersparte. Und zwar ist es der Norbert Höpfner.
Ich habe allerdings Leuten hören, dass der Höpfner das Kommissarische wohl, also man erwartet tatsächlich, dass er es dann komplett übernehmen wird.
Dauerhaft,
ja.
Okay. Ja, da gab es ja auch noch viele Diskussionen dann rund um das Thema. Wir haben ja damals auch ein bisschen, glaube ich, mehr oder minder rumorakelt, was wohl die Gründe für den Weggang von dem Jürgen Krüger gewesen sind. Ich glaube, das war damals ganz, ganz frisch oder relativ frisch.
Ja.
Hatten wir noch relativ wenig Informationen. Jetzt ist ja doch schon ein bisschen mehr durchgesickert so mit der Zeit. Und ich glaube, mit unseren Vermutungen lagen wir gar nicht so falsch, ne? Also unsere Vermutung war ja schon, nachdem er ja auch immer noch mit großer Überzeugung Samsung vertreten hat, auch bis kurz vorher, dass wir gesagt haben, also wenn, dann vermuten wir eher, er hat einen anderen Job irgendwo schon sicher, ja, und er lässt es jetzt da auch locker und geschmeidig ausklingen. Klingen, genau, danke. Mhm. Ausklingen. Und das sind wir nicht ganz falsch gelegen.
Ist das so?
Ja, würde ich schon so behaupten wollen.
Echt?
Was jetzt der Grund für seinen Weggang war, wenn du jetzt das sozusagen weiterspinnst, ja, dann, also oder andersrum gesagt, glaubst du denn, dass es ein Rauswurf von Knaller Fall war? Das glaube ich nicht. Also nach meinen Informationen. Ich denke, dass sich die Situation dort ein bisschen zugespitzt hat. Also dass er sich auch sicher nicht mehr wohlgefühlt hat. Du hast sicherlich damit auch recht, dass der extrem hohe Ziele immer wieder erreichen musste und immer wieder neue Vorgaben hatte. Es gab wohl auch, sagen wir mal, innerhalb des Management-Teams auch nicht unbedingt immer die größten Sympathien untereinander, ja. Aber dass sich dann jemand nach einem neuen Job umsieht und sagt, den habe ich jetzt dann irgendwann und gehe dann meinen Weg, ist ja.
Also da hast du eine Information, Christian, die habe ich nicht, muss ich sagen. Also eher sogar im Gegenteil.
Oh, interessant.
Ich finde, dass sich also dieser Nebel in Bezug auf Jürgen Krüger noch wirklich überhaupt gar nicht gelichtet hat, zumindest in meinem Umfeld, ja. Und wenn er einen neuen Job hat, finde ich das super. Was mir zugetragen ist, das sieht so aus, dass es halt eben sehr schwierig ist, nach Samsung noch einen Job zu bekommen, der ähnlich honoriert wird von der Vergütung wie bei Samsung. Also es hatte mir ein anderer Mitarbeiter gesagt von einem anderen Hersteller, hat gesagt, mein Geschäftsführer, der würde halt gerne so viel verdienen wie Jürgen Krüger bei Samsung. Und Jürgen Krüger ist in der vierten Management-Ebene gewesen. Und einen angemessenen, oder was heißt, eine vergleichbar bezahlte Position wiederzufinden, erscheint schwierig. Und Christian, gibt es etwas, was du weißt, was du uns mitteilen willst in Bezug auf irgendeine neue Position von Jürgen Krüger?
Nein, ich kenne keine neue Position. Die neue Position kenne ich nicht, nein.
Aber du weißt, dass er was hat?
Ja.
Aha. Interessant.
Also das sind die Informationen, die mir zugetragen wurden. Ich konnte sie bisher nicht verifizieren. Ich habe mit Herrn Krüger auch nicht gesprochen. Mhm. Deswegen kann ich da ehrlich gesagt wenig dazu sagen. Offenkundig war auf alle Fälle, und ich meine, das geht ja dann schon nochmal ein Stück auch in die Richtung. Es mag zwar wohl sein, dass jemand, wenn er da den Job wechselt, nicht mehr ganz so viel Geld verdient, ja, Aber ich denke, wenn der Leidensdruck auch irgendwann mal hoch genug ist, dann sagst du natürlich auch, gut, dann lieber ein paar Groschen weniger.
Ha ja, natürlich.
Du hast ja dann in der Zeit, denke ich, auch ein bisschen was auf die Seite gebracht, ne? Wo du sagst dann, aber das muss ich mir einfach nicht mehr antun.
Ja.
Und,
das könnte ich mir vorstellen, ja.
Der Druck, der war doch da ziemlich immens und ich sag mal, das Klima war jetzt auch nicht immer so, dass man gesagt hat, dass da immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Gott, ne?
Das ist ein Koreaner.
Ja.
Sehr fordernd, herausfordernd. Ja. Ja, ist schon klar.
Genau. So, aber ich denke, so mit der Zeit wird sich dieser Nebel noch ein bisschen lüften und dann werden wir da vielleicht auch noch ein bisschen mehr erfahren. Ne? So, die wechselnde Personalie lassen wir mal aus. Da reden wir dann nachher vielleicht nochmal kurz drüber. Ja, dann eine sehr interessante Personalie, ja. Und das freut mich ganz besonders. Für einen alten Bekannten ist für den Thorsten Seifert. Der wird nämlich Vertriebsleiter bei Devil. Den haben die dort gerufen, um ja wahrscheinlich den Laden da mal in Ordnung zu bringen. Er ist ein alter Vertriebsprofi und versteht sein Handwerk auch, weiß, wo er hinschauen muss, weiß, wie man es anpacken muss. Ja.
Scheut
auch vor schlimmen Aufgaben nicht zurück, genau. Also da
der ist da echt unerschrocken.
Haben sie, glaube ich, den richtigen da mal an Bord geholt, der das
ist. Also ich bin mal auf seinen ersten Bericht gespannt.
Ja, ich auch. Über einen ersten Zustandsbericht.
Aber ich glaube, für Devil ist das eine gute Wahl, definitiv.
Ja. Dann der Wolfgang Ebermann verlässt Microsoft nach 22 Jahren und wechselt zur Firma Insight.
Von Wolfgang Ebermann habe ich schon sehr viele Jahre nichts mehr gehört. Ich weiß, dass er früher mal den Channel gemacht hat. Also ein bisschen den Job, den der, wie heißt er? Heißt er nicht auch Wolfgang Brehm?
Wolfgang Brehm. Wolfgang
ja, Brehm. Ja. So, also einer seiner Vorgänger oder Vorvorgänger oder so. Ne? Nee, ich glaube, das war der direkte Vorgänger.
Das mag durchaus sein. Der war der Wolfgang Ebermann war doch dann anschließend Mittelstandschef, oder nicht? Also, und der wurde immer gehandelt.
Das ist ja das, was Berchtenbreiter dann war, ne?
Er wurde immer gehandelt für die deutsche Geschäftsführung. Und ist dann nach EMEA gegangen und dann hast du nichts mehr gehört.
Ach so.
Ja, dann fallen mir noch so ein paar Namen ein. Berchtenbreiter fällt mir gerade ein. Was mit dem eigentlich?
Nee, der macht das Sabbatical.
Ja, aber da wollten wir doch auch mal nochmal.
Was das für ein Sabbatical
ist. Ne? Was das für ein Sabbatical ist.
Also von wem man auch lange nichts gehört hat, war doch der auch ehemaliger Mittelstandschef, der dann nach EMEA gegangen ist und der dann die Dorit Bode von HP nachgeholt hat. Von der man auch selten was hört. Mensch, wie heißt er denn? Ich muss das ein bisschen sacken lassen, dann fällt es mir wieder ein. War vorher bei Compaq. Ich komme nicht auf den Namen, mein Gedächtnis ist wie Sieb, aber es wird mir wieder einfallen.
Gut, vielleicht kommt es nachher noch.
Also Insight ist gar nicht mal so ein kleiner Laden.
Lange nichts
gehört. 5.400 Mitarbeiter weltweit, Umsatz 5,3 Milliarden Dollar. Technologieanbieter der Hardware, Software und Service-Lösung für Geschäfts- und Regierungskunden in Nordamerika, Europa, Nahen Osten und bla 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 vertreibt.
Also sowas wie Bechtle.
genau.
Unified Communication.
Im Chat ist übrigens die Antwort gegeben worden, ne?
Ja.
Stefan Walscheid war der.
Wer hat's gewusst? Den wir
haben. Schicko.
Aha.
Kollege Michael Schickram hat's genannt. Der Andreas schickt dir eine Erdbeere zu.
Ja, Erdbeere kommt.
Genau. Erdbeere kommt.
Ach, apropos Erdbeere. Damian, gib mir doch bitte einen von diesen Elisenlebkuchen mal.
Sehr gerne.
Kannst du deine eigenen, magst du deine eigenen schon nicht mehr?
Doch, ich mag
die sehr. Der Andreas hat nämlich gebacken.
Ich mag die sehr und nehmt sie euch. Ich habe noch mehr davon.
Hat Lebkuchen gebacken, so ganz kleine und
ich
die
muss
schmecken
mal,
exzellent.
Ich muss mal das Mitbewerbsprodukt probieren.
Industrieware.
Industrie, was willst du aber?
Aber die sehen auch nach sehr vielen Kalorien aus.
Oh, Donnerwetter, das ist eine Bombe.
So mit Mandelblätter.
Ja, die sind so ein bisschen verspielt. Ich bin der Purist.
So, dann haben wir noch zwei Personalien, unmittelbar mal aus dem Bereich Handel. Nämlich einmal der Apple-Händler M-Store, kein kleiner in der Branche,
nee.
Hat einen neuen Leiter zum Thema Geschäftskunden. Da habe ich mir jetzt den Namen nicht dahinter geschrieben, das ist ja lustig.
Ich gucke gerade. Ne? Sven Reinhold.
Sven Reinhold, genau, ja. Ach genau, das Interessante daran fand ich nämlich, der kommt, glaube ich, von der HDS, ne? Wie heißt die nicht? HDS, HD?
HSD.
HSD, richtig.
Das und ist das Gravis.
Ehemals Gravis.
Ehemals
der hatte Gravis. Das doch dann verkauft an Computer Center. Die Computer Center hatte das dann damals von Gravis gekauft. Und da kommt er nämlich her. Ja, ist sicherlich ein guter Schritt. Also Geschäftskunden im Apple-Bereich sicherlich nicht ganz uninteressant.
Was mich jetzt interessieren würde, das geht jetzt leider aus der Meldung nicht hervor, ist das eine neue Position, die im Store eingerichtet hat oder gab es da vorher schon jemanden? Weil im Store...
Verstärkt steht hier. Also verstärkt heißt ja schon, dass das neu ist, ne?
Ja, worauf ich hinaus wollte, ist diese Geschäftskunden. Wie groß ist die Bedeutung des, dieses B2B-Bereichs bei M-Store? Ob das vielleicht so ein bisschen ähnlich in die Richtung geht, wie ja auch Notebooks Billiger meinetwegen, die ja auch einen eigenen Bereich für Businesskunden haben. Und M-Store habe ich bislang immer im Privatkundenumfeld in erster Linie gesehen.
Denke ich auch, ja. Ja.
Naja, also denke schon, dass die da jetzt verstärkt einfach auch Anfrage haben. Ne,
kann ich mir denken, ja, mit iPads und iPads, auch iPhones.
iPhones, Macs und sonstigen Zeug, ja.
Der interessante Potenzialmarkt meines Erachtens ganz klar B2B.
Ja, und dann noch eine nicht so gute Nachricht, nämlich von einem Unternehmen, das kennen wahrscheinlich aber hier tatsächlich nur die Münchner, NB Computer in der Schwanthaler Höhe. In dem sogenannten Silicon Valley hier in München, direkt hinterm Hauptbahnhof, kennt ihr ja, ne, wo diese ganzen Computerläden immer waren. Und da gab es einen, das war der NB-Computer.
Schillerstraße,
ja. Der war ganz bekannt, den gab es auch seit 95, habe ich mal nachgeschaut.
Den kenne ich auch.
Der NB-Computer, und der hat im Prinzip Komponenten, alles an Hardware vertickt. Ja, der hatte dann immer so Kopien an seinem Schaufenster mit so Tagespreisen, ne, für Festplatten und Riegel und was weiß ich, keine Ahnung. Ne?
Schweinebauchhälften.
Genau, alles das. Ja, und der hat jetzt gestern, glaube ich, oder heute war es, Insolvenz angemeldet. Und ich denke, das ist schon mal eine interessante Beobachtung, wenn wir uns da mal so 10, 15 Jahre zurückdenken in diese Gegend hinter dem Hauptbahnhof, hinter dem Münchner.
Da gibt es viele
nicht. Da war mehr. Ja, einer neben dem anderen,
ja.
Die nichts anderes gemacht haben, als PC-Komponenten zu verkaufen.
Ja, stimmt.
Gibt
es den Seemüller eigentlich noch? Der war ja da auch auf
der Schule. Der Seemüller ist da mal verkauft worden, und die machen in erster Linie Gebrauchcomputer.
Also den gibt es also noch.
Also die waren ja mal Büromaschinen, dann Büromaschinen und Computer.
Ja.
Dann haben die das verkauft. Und der neue Besitzer hat dann hauptsächlich Gebrauchtmaschinen gemacht. Also ja, das gibt's noch, aber hauptsächlich Gebrauchtcomputer.
Ja, genau. Ja, der Erwin Nützel war ja da.
Der Nützel war
Geschäftsführer. Ne?
Der war da mal Geschäftsführer.
Zu Rovis gegangen.
Der Vertriebsleiter war da, glaube ich.
Oder Vertriebsleiter. Ja. Ist der immer noch bei Rovis?
Nein, der Erwin macht...
Ich weiß gar nicht.
Der ist zurück in München.
Ja?
Ja.
Ach, schau an. Den kann man ja mal einladen.
Ja. Der ist... Ich weiß aber nicht mehr, was er macht. Mit dem hatte ich E-Mail-Kontakt, ist aber sicher schon anderthalb Jahre her. Aber Erwin ist...
Der war mit Dr. Rako viel unterwegs. Hat sich äußerlich auch immer dem Dr. Rako weiter angepasst. Doch, die sahen aus wie Brüder. Also fast
Rako hatte ja aber nie einen Vollbart, oder?
Ja, drei Tage.
Drei Tage
auch. Und hatte der Erwin dann
auch. Hatte Erwin auch, ja.
Doch.
Das ist richtig.
Mannisch. Nee, Erwin ist aber schon lange weg von Phobis.
Ja, klar.
Das ist wirklich lange her.
Ja, stimmt.
Aber auf der Schillerstraße wird das echt immer dünner, muss man echt sagen.
Ja,
das stimmt schon.
Lange nicht mehr da.
Ich meine, jetzt überlegt ihr mal. Ich finde es ja eh schon erstaunlich, wie sich so ein Unternehmen, das nur vom Verkauf von PC-Komponenten zu äußerst niedrigen Preisen, sich in der Gegend überhaupt so lange halten kann.
Ja.
Also, ja.
Ja.
Ja, es lebte halt genau von der Gegend. Es lebte genau von der Gegend und der Konzentration der Läden da. Da bist du ja dann früher von einem Laden zum nächsten gegangen, hast dir Angebote angeschaut und auf dem Rückweg hast dann gekauft.
Genau.
Haben viele Leute gemacht.
Ja, aber das fällt halt heute alles weg, weil du bestellst das Zeug per Internet.
Aber heute ist das schon anders geworden, absolut.
Und da ist einfach Ende aus vorbei.
Ey, ich musste gerade so schmunzeln, hier unser Freund Schicko, der Michael. Der hat ein Gedächtnis wie ein Elefant. Das ist wirklich fantastisch. Jetzt schreibt er @Andreas, Robert Helgart.
Robert Helgart war bei
Compaq und war Chef von Dorit Bode.
Ja. Robert Helgart war. Von dem habe ich schon total lang nichts mehr gehört.
Der ist nach Europa gegangen.
Genau.
Ja.
Und der muss noch beim, also wüsste ich nicht, dass der von Microsoft weg wäre, aber ich habe von dem ganz lang nichts gehört. So ähnlich wie von Ebermann.
Ja, genau.
Robert Helgert, genau.
Mountainbike-Fahrer.
Hat lange nicht gesehen.
Mhm. Jo. Gut, das war soweit zu einem Personal.
Übrigens, ich möchte ganz kurz einflechten zur Schillerstraße. Ich weiß nämlich nicht, ob ihr das gesehen bzw. erkannt habt. Ich habe neulich einen Artikel auf Channelcast gepostet zum Thema. Ich habe das Thema vergessen, ich weiß nicht mehr zu welchem Thema. Auf jeden Fall habe ich zu dem Artikel ein Bild gestellt und das Bild zeigt den Schad. Den Schad bei der Einweihung des großen PC-Ladens, den die hatten, und zwar hatten die
Schadcomputer.
Genau, hatten die den nicht in der Schillerstraße, sondern es gibt doch dann diesen Innenhof hinter Matheser Kino. Mhm. Und da ist ein gigantisches Parkhaus drin. Das ist so ein nicht ein Innenhof, sondern so, geht so eine Straße, so zwei kleine Straßen gehen da durch. Und das ist ein gigantisches Parkhaus. Mhm. Und in dem Parkhaus hat der unten der Schad einen gigantischen Laden damals aufgemacht. Mit, ich glaube, 1000 Quadratmeter oder was. Ui. Und von HP mitfinanziert, PC-Klinik, und ist grandios vor die Wand gefahren, weil es keine Lauflage ist und weil die Leute, die da parken, nicht unten zum Einkaufen gegangen sind. Aber der Laden war richtig teuer vom Quadratmeterpreis. Aha. Der hat Miete gekostet, ich glaube, 150.000 Mark.
Was?
150, das waren...
Im Monat.
1000 Quadratmeter...
Im Monat doch nicht. Ja, doch, im Monat.
Ja. Der war richtig teuer und den hat der nur ganz kurz gehabt. Also der war dann ruckzuck
schon die Preise, die dort aufgerufen
waren. Der war ruckzuck vorbei. Und von dieser Eröffnung, da sind wir damals dort gewesen, das lang her, habe ich ein Bild gepostet. Schaut's euch an.
Das ist
liebe Hörer an den Hörgeräten.
Ja, also insofern wundert es mich nicht, dass der NB-Computer, ich meine, es war kein wirklich großer Laden, aber wenn da die Pacht auch und Ladenmiete
also
so hoch ist,
Mieten das sind da ja, abartig hoch.
Das muss ja erstmal einen Gewinn reinholen, damit du wenigstens deine Pacht mal zahlen
kannst. Ja, also da kann eine alte Frau viele Motherboards für stricken.
Aber das ist normal.
Du kennst dich aus mit Motherboards, ne? Alte Frau stricken, sagt schon wieder,
ist alles fertig. Motherboards, ganz wichtig, die Frage, welcher Kondensator ist vor. Das ist erstaunlich, wie die Dinge sich geändert haben. Ja. Diese Komponententhematik ist heute nur noch ganz, ganz, ganz am Rand eine. Wahnsinn.
Was für Fans. Das stimmt. Ja, das war's dann auch soweit zu unserer Abteilung Personalien. Rund und aus dem Channel. Und wir streifen noch kurz den Bereich Distribution, da haben wir nämlich auch gar nicht so viel drinstehen. Aber fangen wir mal mit der Kirmes an, mit der jährlichen.
So ist der Kirmes, bin ich gewesen. So ist
der Kirmes, da war der Andreas, ne?
Es hat geregnet, der Kirmes-Rundgang war wirklich ganz witzig. Habe ich zusammen absolviert mit Michael Schickram. Mhm. Und zum großen Teil mit Matthias Lorz, das war sehr vergnüglich. Wir sind Achterbahn gefahren, nicht jedoch Michael Schickram. Mit dem habe ich eine Wurst zusammen gegessen.
Das war ihm dann doch lieber.
Und der trank tatsächlich verwegen, wie er ist, einen Eierpunsch.
Hey.
Was er, das war schon verwegen. Und der Franz Medam war dabei von Cittadino, also wo wir rundgegangen sind, mit der Diana Brose, das ist seine Marketingdame. Also Kirmes war regnerisch, wir waren einmal komplett nass geregnet und wieder getrocknet, als wir beim letzten Schnappstand vor dem Zelt angekommen sind. Was im Rahmen der Kirmes wirklich sehr interessant war, die ALSO hat einen Digital Signage Showroom gebaut und eröffnet, der zur Kirmes eröffnet wurde oder eingeweiht wurde. Und der ist, muss ich sagen, sehr schick geworden. Mhm. Ich hab den,
wo ist denn der unten?
Der ist bei Targa gewesen ist. Also es gibt ja dieses Hauptgebäude, in dem die ALSO sitzt. Ja. Und dann so ein bisschen unten daneben ist eine Halle, da ist Targa drin gewesen. Die sind anscheinend raus. Ist auf jeden Fall nichts von zu sehen. Mhm. Und in dem Bürotrakt hinten ist die ist ein sehr großer Showroom, in dem verschiedene Monitorformate und Technologien installiert sind. Die hatten aber richtig geile Geräte da und ewig groß und unglaublich brillant und hochauflösend.
Sagen wir mal,
verschiedene, und also das macht wirklich was her. Nebendran ist ein Büroraum, in dem du Signage auch ausprobieren kannst. Das geht dann über Beamer mit Anschluss für Tablet. Also da kann man wirklich sehr viel machen und sehr viel zeigen und auch sagen, ich komme mit Tablet rein und kann dann die Dinge bedienen und konfigurieren. Ich habe mir den Showroom bei der Ingram schon mal angesehen. Der Showroom bei der Ingram, der hat mir gut gefallen. Aber die Also hat da tatsächlich einen draufgesetzt. Den fand ich wirklich sehr gelungen. Gut, bei denen ist das auch ein bisschen großzügiger. Mhm. Und da kannst du, und das ebenerdig, da kannst du auch diese riesen Gigantomonitore direkt reinfahren und dann hatten sie einen zusammengebaut aus mehreren rahmenlos, ne? Wirklich sehr eindrucksvoll.
Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, braucht ein Distributor solche Showrooms? Also, die, haben die da warum? Wirklich...
Hä? Warum meinst du?
Na, weil ich mir vorstellen kann, dass die Frequenz an Händlern, die persönlich vorbeikommen, jetzt beim Hauptsitz des Distributors und sagen, ich gehe jetzt mal in den Showroom rein und schaue mir das mal an, wahrscheinlich nicht sehr hoch ist. Ne? Es ist, denke ich, einerseits immer der Wunsch des Distributors, weil er sagt, wir müssen mal so das große Ganze darstellen, das muss man alles mal sehen, wir haben ja alles im Portfolio, wir reden immer nur über einzelne Sachen, lass uns das doch mal so ein Showroom zeigen.
Ich denke, dass gerade für solche jungen, neuen Themen so ein Showroom absolut sinnvoll ist.
Wer kommt
da
hin?
Um dann auch gezielt einzuladen zu speziellen Veranstaltungen, mal zu zeigen, welche Möglichkeiten es da gibt, zusammen mit dem Hersteller dann natürlich, um dann auch das ganze Thema mal anfassbarer zu machen für viele Händler, ne, die halt eben nur das so aus der Distanz sehen oder was darüber gelesen haben, mal was gehört, aber nicht wirklich eine bildhafte Vorstellung davon haben, auch nicht von den Geschäftsmöglichkeiten, die dahinter sind. Und da denke ich, ist sowas mal gar nicht so als auf Jahre festgelegte Eindrücke, aber mal für einen begrenzten Zeitraum, ein halbes Jahr, ein Jahr oder so, finde ich, ist das eine ganz sinnvolle Geschichte, gerade für solche jungen Themen.
Das sehe ich ganz ähnlich. Ich habe mich unlängst bei zwei Themen bin ich genau drüber gestolpert. Ich habe einmal eine Geschichte gemacht über Whiteboards, und zwar Whiteboards als Firmenlösung. Und da ist tatsächlich so gewesen, der Kunde, der das gekauft hat, wollte das sehen. Gut, das war eine Whiteboard-Geschichte, die konnte sich bei einem Händler anschauen. Alles okay. Und der Kunde wollte sie sich aber im Live-Betrieb anschauen, sonst hätte er das nicht gekauft. Und dann habe ich eine Geschichte gemacht über Videoconferencing. Und über Videoconferencing haben mir da mehrere Leute, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, Videoconferencing ist ein Thema, das musst du als Kunde gesehen haben. Das kaufst du nicht abstrakt. Und dann ist ja die interessante Frage, wo gibt's einen Showroom, in dem diese Systeme installiert sind? Die Systeme sind normalerweise sehr teuer. Es gibt eine Handvoll Systemhäuser, die haben sowas, die können sich das leisten. Und dann gibt's halt einen Distributor, der da einen ganz anderen Hebel hat. Und das sehe ich bei, Signage auch. Weil die Großdisplays sind so teuer und so aufwendig zu installieren und zu verbauen, dass du dir als System hast, da musst du schon sehr groß sein oder sehr spezialisiert, um dir das zu leisten.
Der Michael Schickram, von Schickram und Feller heißen die ja. Der sitzt ja dabei bei Reuter in der Gegend, ne? Der sagt, also er würde, wenn
das wird er nicht gerne hören.
Schwandorf.
Aber bei
Weiden.
Stimmt doch.
Bei oder? Weiden.
Ja, wer weiß denn, wo Weiden ist?
Bei Amberg.
Amberg ist ja noch schlimmer. Also lassen wir das. Er sagt, wenn Soest nicht so weit weg wäre, würde er gerne mit Kunden hinfahren. Bei Regensburg, gut, können wir uns darauf einigen. Yeah. Er schreibt bei Regensburg. Er würde gerne hinfahren, also Straubing würde er sich wünschen. Was da mal so ein Showroom wäre für Digital Signage. Insofern, und man muss es ja auch so sehen, Christian, der Hersteller bezahlt.
Ja gut, ist eh schon da, das Zeug, ne? Soll man ja gerade mal hinhängen. Kann man mal so einen Karton aus.
Ja, aber sagen wir es so, da hat ein Distributor gegenüber einem System auch schon einen deutlich besseren Hebel.
Ja.
Jetzt hat natürlich, was weiß ich, eine Bechtle oder eine Cancom.
Ja, mir geht's gar nicht um den Hebel.
Hat das Problem nicht. Aber so ein mittelständisches System aus mit 10 Leuten, die können sich das Equipment da nicht immer hinstellen.
Schon klar.
Und der Hersteller lacht sich tot, wenn
die ankommen. Ja, es ist halt nur die Frage, fahre ich nach Soest mit möglicherweise Kunden noch im Schlepptau, um das mal zu besichtigen. Ich denke, es macht sicherlich Sinn ist. Im Rahmen von größeren Veranstaltungen, wenn mal genügend Leute da sind, dann mal rüber zu gehen und sich das mal anzuschauen. Das kann man auf einer Messe aber auch machen, so wie es die Ingram zum Beispiel, die diesem Jahr gemacht hat, oben in der ersten Etage. Das fand ich richtig, richtig gut gemacht.
Das war sehr gut.
Weil die haben ja da eine richtige Meile aufgebaut mit verschiedenen Läden, ne, vom Modeladen über was weiß ich. Das fand ich sehr, sehr gut dargestellt.
Ja, super und so super professionell. Ja, aber das Problem ist, das ist ein Tag. Das
ist ein Tag, ja.
Dann ist das vorbei und abgebaut und weg.
Korrekt, ja.
Und die Kunden möchten sich das schon anschauen. Ich kann das auch verstehen.
Okay, überzeugt.
Na, das kam aber ein bisschen sehr schnell. Damit, ich weiß ja nicht,
wie er will einfach nicht mehr weiter über das Thema sprechen.
Nee.
Ja, Digital Signage, da kann der Andreas, wir wissen es, stundenlang aus dem Stegreif referieren.
Dann kommt er aber über kurz oder lang auch zu Konrad Elektronik. Ja.
Wozu?
Konrad Elektronik.
Kenne ich noch nie gehört.
Man höre Folge 1 bis 29. Ja, genau. Für alle, die es so nicht wissen. Gut, dann haben wir noch draufstehen, BHS Binkert ist insolvent. Ich glaube, das Thema ist ja auch allseits bekannt.
Ja, das finde ich ja echt schade. Sehr fokussiertes Unternehmen. Diese Eigenmarkengeschichte fand ich komisch.
Ja.
Ich fand auch das Image nicht gut, was sich mit seiner Eigenmarke gegeben hat. Hm. Das entsprach nicht BHS Binkert.
Ja. Gut, da ist aber jetzt noch kein neuer Stand der Dinge bekannt irgendwie, wie es dort weitergeht und ob es überhaupt weitergeht, da wissen wir jetzt noch nicht allzu viel und
Das fand ich richtig traurig. Mhm. Ich kenne den Binkert seit 20 Jahren oder sowas. Mhm. Fand ich nicht gut.
Ja. Und dann haben wir noch ganz aktuell ein, war das ein Interview? Nee, sagst du, ne?
Ja, es war ein Gespräch, was die Kollegen der Sandra Schulte von der CRN mit dem Markus Ade von Ingrim geführt haben. Mhm. Und da hat sich jetzt der Herr Ade ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und hat mal gesagt, wir wollen bis spätestens 2017 wollen wir in Deutschland 5 Milliarden Euro umsetzen mit der Ingram Micro. Das sind so nach dem Artikel von der CRN ungefähr eine Milliarde mehr als heute.
Das ist schon massiv.
Also das ist schon...
Ist ja interessant, dass da mal Deutschlandzahlen genannt wurden. Das ist so auch ein Novum, oder? Das hat da der Ingram noch nie gemacht.
Ja, ich bin mal sehr gespannt, ob er 2017 dann auch sagt, ob er es erreicht hat oder nicht oder mal eine Zahl nennt, weil er sagt nämlich auch hier in dem Artikel, dass sie keine Deutschlandzahlen eigentlich rausgeben dürfen. Ja. Und so. Aber ich vermute mal, dass diese 4 Milliarden, die werden schon irgendwo so hinkommen, denke ich. Und gut, die Frage ist dann, wie will er es dann erreichen? Ne? Mhm. Wo soll das Wachstum herkommen? Und da wollen sie halt doch über diesen eingeschlagenen VVV-Weg, den die da haben, Volume, Value und Verticals, wollen sie halt weiter expandieren, auch zukaufen, gezielt zukaufen. Und auch solche Geschichten, wie sie jetzt gemacht haben mit, helft mir schnell, mit dem Lampenbeleuchtung.
Mit Günther.
Mit Günther Schüssel. Mhm. Ja. Solche Dinge sollen dann eben auch zusätzliches Wachstum bringen.
Mhm. Ich denke, die werden über Sortimentserweiterung nicht drum rumkommen.
Ja.
Das ist ja massiv. Das ist ja wirklich massiv. Also selbst wenn man mal so die ganzen restlichen verbliebenen kleineren Distributoren zusammenrechnet, den Umsatz und dann mal schaut, das ist...
Ja, und vor allen Dingen, es kann ja, denke ich, weniger über den Produktverkauf alleine kommen, ne? Bei den Margen, die da in diesem Hardware-Geschäft drin sind. Stelle ich mir das echt schwierig vor.
Ja, aber die Dienstleistungsstrategie fahren sie ja in dem Sinne nicht. Nee. Sie bieten es nicht selber an und bauen keine
neue Bereiche, die noch gute Marge versprechen, ne?
Ressourcen auf.
Also da machen sie einiges, ja. Ecobility heißen die, ne?
Ecobility,
oder? Ecobility. Und dann,
ja. Also ich denke, dass es auch sehr viel über Verdrängung geht weiterhin. Mhm. Also denn der Markt an sich, der kommt solchen Wachstumsambitionen ja nicht unbedingt entgegen.
Nee. Nein, im Moment nicht.
Das heißt, wenn du wachsen willst und relativ stark wachsen willst, dann kannst du das ja zum Teil eben auch nur über Verdrängung machen.
Oder? Haben die nicht jetzt sogar unlängst Apple iPhone dazu bekommen?
Ja.
Ich glaube, das ist ja auch ganz schöner Hebel, ne? Da dürfte auch einiges gehen.
Und was ich so unter zum Stichwort Verdrängung derzeit aus der Distributionslandschaft höre, da ist die Verdrängung derzeit, also der Verdrängungskampf, muss man sagen, derzeit also wieder so dermaßen brutal im Gange. Mhm. Verdienen tut da kaum noch jemand irgendwas, ne? Ja, weil die schlagen sich die Preise um die Ohren und brutal. Mhm. Ganz brutal, ja. Mhm.
Ja. Und treten dann noch unterm Tisch, ne?
So.
Also richtig fies ist der, ist glaube ich der, die Schlacht gerade um die großen HP-Partner.
Ja?
Wo es wirklich darum geht, jedes halbe Prozent an Konditionen noch weiterzugeben, was man da kriegt. Und ich bin gespannt, wie lange das noch geht. Weil gesund ist das nicht, und zwar für keinen Beteiligten.
Ja.
Aber da fährt HP auf einen merkwürdigen Kurs. In der Distribution. Naja, HP forciert diese Preisschlacht schon. Die heizen die in bestimmten Bereichen auch an. Mhm. Was ich allerdings nicht verstehe, und bei HP ist ganz oft die Frage, gerade wenn die einen Deal haben wollen, ist ganz oft die Frage, ja, was können wir da jetzt noch tun im Sinne von, brauchst du noch einen Punkt oder zwei oder drei oder wie sieht's aus? Mhm. Was ich in keinster Art und Weise für nachhaltig halte und für eine valide Strategie. Mhm. Da läuft, und gerade im Enterprise-Segment meines Erachtens erheblich zu viel über nackten Preis. Hm. Man muss das nicht machen. Es gibt Produkte, an denen man Geld verdienen kann und an denen man sollte. Oder wie mein Kompagnon, der Michael Frey, der ja ein alter Vertriebler ist, immer sagt, der Kunde muss zumindest den hohen Preis schon mal gesehen haben, dass er sich daran gewöhnt hat. Ja, und da hat er ja recht. Ja. Da hat er ja recht, wenn du immer hergehst und verramscht, dann wird niemals jemand auf die Idee kommen, dass da eine wirtschaftliche Not auch irgendwo da gegeben ist oder irgendwie eine wirtschaftliche Situation.
Ja.
Und dann ist doch so. Dann gehen die Systemhäuser her und fangen an, die Distribution auszuquetschen und sich die Preise, die sie vom Hersteller kriegen, nochmal rabattieren zu lassen. Und der Hersteller geht her und streicht Konditionen in der Distribution zusammen und sagt, die Distribution muss halt mehr Value bringen. Und dann schaust du die Distribution an. Wir kennen ja die Distributorenbilanzen. Was ist denn die Rendite beim Distributor? Die ist ja bitterlich. Also die ist ja, da trägst du dein Geld lieber zur Bank.
1,2, 1,3%.
Also und dann musst du sagen, okay, es gibt noch andere Hebel, die ein Distributor hat, aber trotzdem. Und dann das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann doch wohl gar nicht wahr sein. Und dann sagt der, ja, der Distributor, der schleust ja nur durch. Wenn du dann beim Distributor mal schaust, und jetzt haben wir uns die großen Distributoren, schauen wir uns doch seit Jahren an. Mhm. Die haben Prozesse, die haben Mitarbeiter, die haben Dinge, die können. Die machen mehr als nur Ware verschicken. Ja klar, die bauen Know-how auf. Ob das jetzt jemand wissen will oder nicht und ob das langfristig so geht, ist eine ganz andere Frage. Aber es passiert doch da in der Mitte irgendwas. Mhm. Ich finde das schon erschütternd. Mhm. Und wenn dann mit Systemhäusern mal sprichst, ja, die Distribution muss mir da entgegenkommen, die machen doch das dicke Geld. Und dann muss ich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die wirklich das dicke Geld machen. Mhm. Und es ist ja, was man dann auch sagen muss, ist, die Distribution hat dann ja über Jahre auch erzählt, ja, wir machen in erster Linie Logistik, bla bla bla, so lange, bis jeder geglaubt hat und jeder gesagt, die machen ja nur Logistik. Und jetzt sitzen sie da und
Jammer und Not.
Und Jammer, Not und Elend. Mhm. Und ich finde das ganz schön, wenn aus der Distribution dann mal jemand kommt und sagt, verdammt, wir müssen hier doch auch Geld verdienen. Ist ja bis jetzt auch noch nicht so oft gewesen. Mhm. Mann, ey, was ein Ausbruch.
Schwieriges
Geschäft. Ausbruch meinerseits beendet.
Naja, ist doch
wirklich wahr. Man müsste doch mal über Wirtschaftlichkeit generell nachdenken in unserem Geschäft.
Ja, absolut.
Ja.
Gesund ist das alles nicht.
Gesund ist das überhaupt nicht. Gut, wir kommen ja nachher nochmal auf die HP WKZ-Geschichte. Ja. Da können wir so ein bisschen vertiefen. Dann kann ich nochmal einen Ausbruch hinlegen.
Mann. Das war es auf alle Fälle zum Themenbereich Distribution, was wir uns für diese Folge vorgenommen hatten. Ja. Und wir tauchen noch kurz ein. In dem Bereich E-Commerce und Retail, da haben wir allerdings auch nicht allzu viel draufstehen. Amazon fand ich ganz interessant, nicht nur, weil sie jetzt gerade mal wieder heftig unter Druck stehen, weil natürlich kurz vor Weihnachten Verdi zum Streik aufruft und die jetzt da versuchen, natürlich bessere Konditionen rauszuhandeln. Mal schauen, inwieweit das gelingt und mal schauen, inwieweit wir das dann auch zu spüren bekommen. Aber man merkt schon insgesamt auch in der ganzen Berichterstattung, auch aus den Vereinigten Staaten heraus, dass Amazon schon jetzt massiv angegangen wird, was das Thema Arbeitsbedingungen etc. pp. Anbelangt.
Ja, da wird ja...
Gab es jetzt gerade einen Reporter, der hier undercover gearbeitet hat für, glaube ich, einen Monat.
In den USA oder hier?
In den USA.
Hier war es
ein wirklich lesenswerter Bericht. Also der wird der ehrlich gesagt schon anders. Da überlegst du dir dann dreimal, kannst du eigentlich guten Gewissens bei dem Laden überhaupt was bestellen, was der dort alles geschildert hat. Und Amazon stellt sich halt nur hin und sagt, ja, es ist alles im Rahmen des abgedeckt, also alles rechtlich abgedeckt.
Ja.
Das ist das Einzige, was sie darauf erwidern. Ne?
Ja. Ja,
ist es wahrscheinlich ja auch.
Du, ja, ja, das da ist es sicherlich auch.
Das,
ne? Aber,
ja, das ist ein allgemeines Problem der politischen Rahmenbedingungen.
Ja, die
einmal, weiß halt noch nichts.
Einmal die Rahmenbedingungen, natürlich, die sind so, wie sie sind. Dann, wir drei sind auch Journalisten und ich glaube nicht alles, was irgendwo gedruckt und gesendet wird.
Echt so, nicht?
Nein.
Ich schon.
Also, blöd Mann.
Lass mich.
Ich kann mich noch erinnern an einen Fernsehbeitrag hier in Deutschland vom Frühjahr dieses Jahres über Amazon, wo dann hinterher dann auch so peu à peu dann herauskam, okay, die haben da auch ganz schön, also die Journalisten in die Trickkiste gegriffen, ja, um das dann so hinzudrehen, wie sie es gerne hätten. Aber Tatsache ist natürlich, dass Amazon hier sehr stark unter Beobachtung steht. Und interessant finde ich tatsächlich die grundlegende Frage, ist Amazon ein Logistikunternehmen oder ein Handelsunternehmen? Denn darum geht's ja.
Hm. Ne? Darum geht's
Weil ja. Derzeit wird den Amazon-Mitarbeitern werden die günstigeren Logistik Vergütungen gezahlt,
ja,
und nicht die höheren Handelsvergütungen.
Wie im Versandhandel.
Und das fordert ja der Verdi.
Ja.
Also und ja. Verdi sagt, das ist ein Handelsunternehmen, deshalb müssen auch dementsprechende Gehälter gezahlt werden. Und Amazon sagt, nein, das sind wir nicht, wir sind ein Logistikunternehmen. Und ja, und die Logistik und der Vorstand oder das Management von Amazon weigert sich ja sogar mit Verdi zu sprechen.
Mhm.
Und dafür gibt es dann so Äußerungen, habe ich jetzt gerade, ich glaube, im Handelsblatt oder so gelesen, da sagt dann der Logistikvorstand, wir reden nicht mit Leuten, die den Kindern das Weihnachtsfest
genau
vermiesen wollen.
Genau.
Oh, da wird aber wirklich...
Hat der Amazon-Vorstand also gesagt.
Ja, da wird das richtig hart geschossen. Ja, und so. Ja. Aber
da, die Schlagzeile lautete, glaube ich, sogar, Verdi macht Kindern das Weihnachten kaputt oder sowas, irgendwie sowas, ne?
Genau,
sowas. Oder nimmt Kindern das Weihnachtsfest. Irgendwie so, also wirklich ganz schön dick aufgetragen.
Sag mal, aber...
Also von der Headline her, von der Headline-Findungsstrategie finde ich das sehr gut,
ja, muss ja,
ich sagen. Also das ist ja gut
ich habe es dann auch gleich gelesen, natürlich.
Gut beraten worden, muss ich sagen. Und aber wie seht ihr es denn?
Sag mal,
ist denn Amazon ein Handelsunternehmen oder ist es ein Logistikunternehmen?
Also ich glaube, die Tätigkeit, die Mitarbeiter verrichten,
ist Logistik
im Logistikzentrum, ist Logistiktätigkeit. Die picken Produkte und kommissionieren die und packen die und transportieren die ab.
Ja.
Wie wird denn eigentlich ein Distributor bewertet? Was ist ein Distributor? Das weiß ich nicht.
Mhm.
Rein so gewerkschaftlich gesehen, ist ein Distributor ein Handelsunternehmen oder ein Logistikunternehmen? Wäre eine spannende Frage.
Mhm.
Weil von der Tätigkeit ist ganz ähnlich.
Mhm. Ja, vielleicht kommt das auch auf die Tätigkeitsbereiche an.
Wollte ich auch gerade sagen.
Ja. Und dann haben sie Lagerarbeiter.
Ja, genau.
Und wird denn ein Lagerarbeiter in einem Handelsunternehmen anders bezahlt als bei der Metro oder was?
Ich denke schon.
Ja. Als ein Lagerarbeiter bei der Post, macht der was anderes? Sind die Arbeitsbedingungen bei der Post? Ich weiß das alles nicht.
Also zunächst kommt es mal darauf an.
Sind die Arbeitsbedingungen bei der Post so viel besser als bei Amazon?
Das weiß ich jetzt auch nicht, aber
das ist eine interessante Frage.
Ja, absolut.
Denn bei der Post wird ja auch sehr viel mit Zeitarbeitern und mit Leiharbeitern und mit
irgendwelchen
Selbstständigen, also bei beiden.
Ja, ja.
Und die Politik ermutigt das ja seit Jahrzehnten, die Praxis. Hier wahrscheinlich in den USA genauso. Und mich würde mal wirklich interessieren, wie das im Vergleich ist.
Das ist nur mein Handy.
Also.
Das war eine Eilmeldung zum Thema Berlusconi. Muss jetzt im italienischen Senat abgeben. Naja, gut.
Also mich würde wirklich interessieren, wie ist das zum Beispiel bei der Post? Und dann wäre eine interessante Frage, nutze ich Amazon nicht, weil die Leute so schlecht behandeln, aber ich lasse mir meine Sachen trotzdem von der Post schicken,
ja, ja,
die dann auch...
Das geht nicht. Ich meine, ich als Kunde kann deren Problem sowieso nicht lösen. Ja, das kann ich nicht, ob ich da jetzt bestelle oder ob ich nicht bestelle. das Problem löst sich ja deswegen nicht. Sie haben dann ein paar Bestellungen weniger, die rausgehen, ja, aber insgesamt wird das nicht gelöst. Das muss über Verhandlungen gehen, das müssen die lösen.
Ja. Das müssen die, das sehe ich ganz genau.
Dass Verdi sich da jetzt natürlich bei dem Thema schön in Position bringt, ist auch klar. Ich meine, Amazon ist nach Apple das Unternehmen, das im Moment am meisten gebasht wird oder immer wieder auftaucht in den Schlagzeilen, wo gerne man auch drüber schreibt. Und dass da Verdi sich natürlich mal positioniert, um Aufmerksamkeit zu bekommen, ist irgendwie auch nachvollziehbar und logisch.
Das ist auch.
Sie hätten es auch beim x-beliebigen Versandhändler machen können.
Ja. Haben sie aber nicht. Das ist auch eine interessante Frage, was mir so vorkommt. Die Verdis wissen das doch auch nur aus der Zeitung, oder nicht? Oder sind die Verdis durch eigene Recherche drauf gekommen, weil irgendwer gesagt hat, hier Amazon, nach 10 Jahren, die Amazon am Markt ist. Also mir erscheint das alles irgendwie sehr merkwürdig in den Zusammenhängen. Also mir scheint das auch so zu sein, als würde Verdi hier auf so ein sehr interessantes PR-Szenario aufspringen und sich da wichtig machen.
Ich glaube,
egal wie berechtigt oder nicht berechtigt das ist.
Ich meine ja, gelesen zu haben, dass in dem neuen Koalitionsvertrag es ja auch nochmal um das Thema Zeitarbeiter geht, wo er, glaube ich, auch die Idee ist, wenn du einen Zeitarbeiter, wenn du das zum zweiten Mal verlängerst sozusagen, dann musst du ihn dauerhaft quasi übernehmen. Also dass man nicht ständig nur diese extrem kurzfristigen Arbeitsverträge machen kann und sich sozusagen durchhangelt, sondern irgendwann musst du den
in Festanstellung übernehmen. Bislang auch, aber da war es, glaube ich, nach dem dritten Mal oder
nach dem dritten Mal.
Also dass du Zeitarbeitsverträge gemacht hast, zeitlich befristete Verträge, ne? Mhm.
Es gibt ja jetzt so große Konzerne wie die Telekom, die ja jetzt erstmal ihre ganzen Zeitarbeiter alle rausschmeißen, ne?
Ja.
Aus dem Grund.
Also gut, vielleicht wird das ja durch den jetzt beschlossenen Mindestlohn von 8,50 € wird das ja vielleicht alles, löst sich das in Luft auf, ich weiß es nicht.
Wisst ihr eigentlich, wie die Problematik der Leiharbeiter mit der Energiewende zusammenhängt?
Jetzt wird es so interessant.
Das ist eine total interessante Geschichte. Es gibt doch eine Vergünstigung für energieintensive Unternehmen.
Ja.
Und das funktioniert so. Es gibt eine Kennzahl in der Bilanz, wo in Relation gesetzt wird, die Kosten, die man hat, zum Stromverbrauch, den man hat. Mhm. Und man kann über zwei Maßnahmenpakete in diese Kategorie Großverbraucher von Strom fallen. Nämlich einmal, indem man viel mehr Strom verbraucht oder indem man seine Fixkosten runterschraubt. Und interessant ist, wenn du festangestellte Belegschaft in Leiharbeiter umwandelst, fällst du genau in diese Kategorie und sparst bei der Energie, beim Strompreis. Super. Sensationelles
Modell. Das ist mal ein schöner Anreiz, oder?
Sensationelles Modell. Ob das politisch so gewollt war, wage ich dezent zu bezweifeln.
Ja, warum es nicht
korrigiert wird, keine Ahnung.
Das ist dann halt oft so, wie es dann tatsächlich läuft, ne?
Es ist auf jeden Fall recht interessant.
Stimmt.
Mal schauen, ob das die große Koalition auch löst.
Zu Amazon gibt es noch ein zweites, wie ich finde, auch ganz interessantes Thema, nämlich Coins. Die starten ja hier in Deutschland oder haben in Amerika, glaube ich, schon länger und jetzt hier in Deutschland auch eine virtuelle Währung eingeführt, die sogenannten Coins. Kennt man vielleicht noch, Facebook hat es auch mal probiert mit den Facebook-Dollars, kläglich gescheitert, hat er dort überhaupt nicht funktioniert. Amazon probiert es jetzt auch nochmal. Was steckt dahinter? Ja, wie gesagt, eine virtuelle Währung sozusagen. Amazon lockt dich jetzt damit, dass du Coins im Wert von 90 € kaufst und die sind aber 100 € wert. Mhm. Also kriegst sozusagen, jeder kriegt mal 10 € geschenkt oder 10% gegenüber einer normalen Euro-Bezahlung. Und die wollen das jetzt natürlich für alles Mögliche nutzen. So zum Beispiel auch Bezahlung von E-Books etc. pp. Da geht es dann ein Stück weit darum, ob man damit natürlich dann auch die Buchpreisbindung unterlaufen kann, ja, weil du ja nicht eigentlich den Gegenwert sozusagen hast. Mhm. Ja, wenn du dann sagst, ein E-Book kostet 10 Coins, die du aber günstiger ja eingekauft hast,
weil es eine virtuelle
Währung ist, unterläufst du ja sozusagen den Buchpreis, an den du eigentlich gebunden bist. Das sind dann natürlich so Themen. Aber Amazon setzt natürlich auch stark drauf, da gewisse Vorteile, die virtuelle Währungen immer haben, zu nutzen. Ja, also zunächst mal gibst du ja Kapital rein, du brauchst es gar nicht ganz auf. Ne? Mhm, also ich habe mal irgendwo eine Zahl gelesen, wer Besitzer von so einer Allianz-Karte ist, hier von unserem Stadion. Ich habe, glaube ich, auch noch irgendwo eins. Ich glaube, ich war vor 3 Jahren das letzte Mal in der Allianz-Arena hier in München. 10 Euro drauf. Da kannst du ja Getränke und alles nur mit dieser blöden Karte bezahlen. Das ist ja völlig bargeldlos. Und die musst du aufladen.
Ah, ja.
Und da sind bestimmt noch 20 Euro drauf.
Ah, ja.
Und seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren arbeitet die Allianz-Arena mit den 20 Euro, die ich da gezahlt habe.
Ja. Verdienen sich eine goldene Nase ja. damit. Ne?
Nee, aber die Masse macht es halt.
Es sind
viele, viele Millionen, ja, die da zusammenkommen.
Völlig klar, ne? Natürlich.
So, ja. Und das ist halt eins der Dinge bei so einer virtuellen Währung, ne? Dass da einfach mal extrem Geld reinkommt.
Wie läuft denn das dann mit Unternehmensgewinn und sowas?
Das wird sicherlich in
und gerade wenn und wenn gerade wenn es in geschlossenen Märkten passiert, was weiß ich, in China, wo du Unternehmensgewinne, die du in China machst, nicht außer Landes bringen kannst, wenn die gar nicht in chinesischer Währung laufen, sondern das, in irgendeinem Quatsch.
Das kann ich dir nicht sagen, aber
interessant. Interessant.
Vorteil von solchen Währungen ist halt, dass du Kunden auch sehr stark an dieses Ökosystem bindest. Mhm. Ne? Kaufst halt dann da immer ein, weil du weißt, da habe ich ja noch Geld. Mhm. Ne? Mhm. So, das sind da, und es fällt natürlich auch, die Hemmschwelle ist auch niedriger, mhm. Bestellungen auszuüben. Also sicherlich ein interessanter Schritt, den Amazon da macht, auf die Coins zu setzen. Ich habe es allerdings noch nicht offensiv irgendwie angeboten bekommen.
Ich habe es auch noch nicht jetzt
über den Online-Dienst. Ich weiß nicht, wann sie konkret damit starten, aber ich denke, irgendwann wird es kommen. Ne? Genau. Ja, dann ein kurzer Blick. Nein, eins wollte ich noch sagen. Ah, wir haben noch ein Thema. GetGoods sollte man vielleicht noch kurz wenigstens darüber sprechen.
Ja.
Das ist ja eine ganz, ganz erstaunliche Insolvenz gewesen, die da hingelegt haben.
Also das ist ja eine ganz merkwürdige Geschichte.
Insofern erstaunlich, als dieses Unternehmen Insolvenz anmeldet und ich dann am nächsten Tag ein Interview in der, was war das für eine Zeitung?
Mitteldeutsche Oberauer Zeitung oder so?
Irgendwie sowas.
Mods, ne? Ist die Abkürzung.
Mods, ja. Ein Interview sehe mit dem
Das Video-Interview? Vorstand.
Das Video-Interview. Ich habe gedacht, ich falle vom Glauben.
Ich habe das leider nur halb sehen können.
Das musst du dir ganz ansehen.
Wir machen den Link rein.
Das muss ja immer besser werden.
Also das ist, du siehst irgendjemand, der, wo du dir denkst, von was redet der hier eigentlich?
Ja? Weißt du, wie der mir vorkam? Also das war ja das Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden.
Genau. Der GetGoods.
Bitte?
Der GetGoods, ja.
Von GetGoods. Ja. Und mir kam er vor, als wenn er 3 Tage nicht geschlafen hat, und auch noch die Klamotten anhatte von 3 Tagen.
Nee,
und dann vor der Sendung aber sich noch eine Nase Koks reingezogen hat. So kam er mir vor, ungefähr. Ja. Ganz brutal. Also, ganz brutal. Ja. So stelle ich mir keinen deutschen Vorstandsvorsitzenden eigentlich, möchte ich mir eigentlich nicht
börsennotierten Firma
vorstellen. Und also ich kann mir vorstellen, also der Rockstedt Mies, der steht natürlich jetzt echt mächtig unter Feuer, das ist schon klar. Also nicht nur, weil er jetzt eine Insolvenz für seine Firma anmelden musste, sondern weil jetzt auch die große Razzia da stattgefunden hat. Ja. Hausdurchsuchung legt der Wert darauf, auch, dass es so heißt. Ne? Dass da halt irgendwie die Frage geklärt wird, wo sind die 195.000 Smartphones geblieben, die ja noch Brightstar angeblich gehören. Mhm. Behauptet jedenfalls Brightstar. Und er hätte die gar nicht verkaufen dürfen. Er hat gesagt, er hat die verkauft, guckt in eure Verträge. Na gut, dann muss aber auch Geld da sein. Man spricht von 50 Millionen, die diese 195, wo sind die 50 Millionen? Wo ist das andere Geld von der Unternehmensanleihe, die er rausgegeben hat? Wo ist die ganze Kohle?
Ja. Where's the money, Lebowski?
Ja.
Ja, ja, genau.
Where's the money?
The big Lebowski.
Und das sind also wirklich jetzt spannende Fragen, die jetzt die Staatsanwaltschaft...
Das ist echt schon... Ich hab heute erst gehört, dass angeblich die Techdata mit einer richtig großen Summe in dieser Insolvenz drin hängt. Und ich habe gehört von zweistelligen Millionen.
Was ich gehört habe, ist, dass Techdata in der Tat da auch betroffen ist, aber dass die Kohle alle abgesichert ist.
Aber ich verstehe, was ich nicht verstehe, ist, die Techdata und die Brightstar sind ja zwei total unterschiedliche Unternehmen, die mal was zusammen gemacht haben.
Die haben nichts miteinander zu tun.
Genau, die mal was miteinander zu tun hatten, aber die nichts mehr miteinander machen. Und mir sind die Zusammenhänge überhaupt nicht klar. Ja,
das, die Zusammenhänge das ist, sind ganz einfach. Der Rockstedt Mies, der war früher...
Der war Mitarbeiter.
Der war Mitarbeiter von der Brightstar Tech Data
Joint Venture.
Genau. Und hat sich dann selbstständig gemacht und dann ist er die... und nach der Trennung von Brightstar hat er direkt mit den Amerikanern dann eine Geschäftsbeziehung aufgebaut.
Das habe ich auch gehört. Und von den Amerikanern sollen ja auch diese ewig vielen Handys gewesen sein.
Richtig, ganz genau.
Aber was ich dann nicht verstehe, ist, warum so eine große Summe bei der TechData.
Na, die hat damit gar nichts zu tun. Die ist in dieser Triangel, spielt die TechData.
Aber was hat er denn außer, ich meine, die haben ja so massiv viel Umsatz auch nicht gemacht.
Nach meinen Informationen.
Was haben die denn außer Handybrokering noch gemacht,
Andreas,
signifikant?
Ja, nicht viel, glaube ich.
Das glaube ich nämlich
deshalb glaube ich eher meinen Informationen, dass TechData dort nicht mit einer großen Summe drin ist und diese geringe, kleine Summe ist
und die geringe Summe
abgesichert.
Und die große Summe geht tatsächlich nach Brightstar und irgendwer hat es
verwechselt, genau, ja,
der in der Zwischenzeit was anderes erzählt.
Was ich viel erstaunlicher finde,
ich finde das so komplett merkwürdig, die ganze Geschichte.
Ist es ja auch. Und dann ist ja hier unser, unser MSH-Mitbegründer Erich Kellerhals.
Mhm. Ja.
Der spielt auch noch irgendeine Rolle und viele fragen sich, welche Rolle spielt der Kellerhals eigentlich in diesem Szenario?
Eine Rolle spielt ja offensichtlich auch Axel Schulz in dem ganzen Szenario.
Der Boxer?
Ja, der ist ja da immer wieder nicht nur in der Nähe des Unternehmens, sondern auch in den Immobilien dieses Unternehmens gesehen worden.
Aha.
Stellt sich auch wieder die Frage, wie kommt es, was hat der da eigentlich damit zu tun?
Gut, Rockstedt Mies ist ein Boxfan, das ist bekannt. Also
die haben die auch, glaube ich, gesponsert.
Ja, ich glaube schon.
Ja, okay, das wäre einfach zu beantworten.
Ne?
Ja.
Aber es gibt halt interessante Fragen, über die halt so gesprochen wird. So soll zum Beispiel eine Bürgschaft auch dort existieren von der Zürich-Versicherung über 50 Millionen Euro. Das ist eine Menge Geld. Eine Bürgschaft, ja. Und da fragen sich Menschen da draußen, was hat die Zürich dazu bewogen, diese Bürgschaft, zu geben oder so, ne?
Ist die Zürich denn der institutionelle Anleger, der damit eingestiegen ist kürzlich?
Der institutionelle Anleger?
Es hieß, dass das
Erich Kellerhals ist.
Eingestiegen ist institutioneller Anleger mit vielen Anteilen.
Also ich denke, dass da Kellerhals damit gemeint ist, ne?
Ja.
Und
Rockstedt Mies, der zumindest hört es sich für mich so an, stellt das ja so ein bisschen so dar, dass einer der großen Anteilseigner von Get Goods
möchte ihn ausboten.
Will ihn da weghaben.
Mhm.
Ne? Und fährt jetzt halt diesen aufmerksamkeitswirksamen Weg, teurer scheint auch zu sein. Und da würde mich echt mal interessieren, welche Rolle spielt der Kellerhals da?
Mhm.
Ne?
Mhm.
Und hat der vielleicht auch sogar noch die Zürich-Versicherung dazu bewogen, diese Bürgschaft zu geben? Ne? Weil warum sollte die Zürich, wenn das so stimmt, warum sollten die eine Bürgschaft geben über 50 Millionen? Ne? Wo sind die Sicherheiten, die Get Goods bieten kann? Sehe ich so gar nicht, ne?
Ach doch,
die Alternative,
120 zu 190.000 Handys.
Ja. Und die Alternative wäre ja, dass der verantwortliche Manager von der Zürich sagt, ich kenne da jemanden, den er im Keller halt. Das ist ein ehrenwerter Kaufmann, dem gehört der halbe Tegernsee und so weiter und so fort. Ne, dem vertraue ich. Ne? Und das machen wir jetzt.
Gute Idee, ja.
Aber ich weiß nicht, und jetzt hätte dann aber Herr Kellerhals dann auch irgendwie ein Problem, entweder sagt er.
Vielleicht gehören die MSH-Anteile von Kellerhals inzwischen.
Also das ist wirklich eine hochinteressante Frage, Damian, weil es gibt nämlich, und ich habe das in meinem neuen Projekt hier mal ein bisschen beschrieben, zu dem komme ich bitte noch, da sage ich noch ein bisschen was dazu. Es gibt ein Kreditreform-Rating für die Get Goods AG vom September 2013.
Interessant.
Habt ihr die auch mal reingeschaut?
Nee.
Da drängst du ja da. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Dort heißt es unter anderem, einen limitierenden Faktor für das weitere Wachstum September und die Umsetzung der Strategie stellt jedoch derzeit die Qualität des Rechnungswesens und des Controllings bzw. des externen Berichtswesens dar, dessen Strukturen unserer Einschätzung nach mit dem Unternehmenswachstum nicht mitgewachsen sind. Dies auch bedingt durch die viel zu spät erfolgte und finale Besetzung des Posten des CFOs erst im Juli 2013.
Ah ja.
Da ist ja, wenn du dieses ganze Kreditreform-Dings da mal durchlässt, da denkst du dir ja, also da muss ja keiner eine Kontrolle über die Kosten gehabt haben. Also da keiner einen Blick irgendwie drauf gehabt, keiner vernünftig Controlling gemacht haben. Das muss ja eine Katastrophe gewesen sein.
Ne? Interessant.
Und die Kreditreform, die hat ja, also so ein schlechtes Rating habe ich ja selten irgendwo gelesen.
Ja.
So, und dann ist ja interessant tatsächlich in dem Zusammenhang, wie kommt dann eine Zürcher Versicherung dazu, die sicherlich solche Reportings auch irgendwo kennen muss.
Ja.
Ja, die müssen sich ja auch Informationen ranziehen über Kreditwürdigkeit etc. pp. Eine Bürgschaft über 50 Millionen.
Ja, die ist vielleicht schon, die stand schon von früher vielleicht. Ich weiß nicht, wann die gegeben worden ist. Das ist natürlich möglich, ja. Aber da scheint auch tatsächlich vieles aus dem Ruder gelaufen zu sein. Also der Trusted Shop, diese Organisation, hat ja auch da das Label zurückgezogen, weil es den Anforderungen nicht mehr genügt.
Ja.
Und da ist die Frage, ist es einfach Überforderung des Managements vielleicht gewesen oder ist es vielleicht auch mehr gewesen? Also, dass da irgendeine gewisse Absicht dann dahinter hintersteht, ne? Oder einfach Hilflosigkeit. Ich kann es nicht beurteilen. Aber sehr, sehr merkwürdig die ganze Sache.
Aber das Geschäftsmodell, was ich ja auch interessant finde, das Geschäftsmodell Handy Brokerage und das Geschäftsmodell Webshop mit allen möglichen Artikeln, das sind ja zwei total unterschiedliche Sachen. Also ich weiß ja nicht, wie das zusammenpasst. Mit Handy Brokerage kann man sehr schnell sehr viel Kohle machen. Aber das passt doch alles. Das passt doch hinten und vorne nicht. Das ist doch irgendwie, das ist doch ganz eigentümlich.
Ja, ich denke,
um das mal vorsichtig auszudrücken.
Absolut.
Und ich fand den Geschäftsbericht auch eigentümlich, den ich mal so ein bisschen studiert habe. Also, das ist merkwürdig. Und sag mal, die hatten die nicht 004 übernommen?
Ja.
Oder dann doch nicht? Oder ist das nicht mehr geclosed worden?
Das ist nicht geclosed. Da ist auch noch kein Geld geflossen, genau. So habe ich gehört. Und das ist 004. Hat dann auch postwendend die Rückabwicklung angestrebt oder beantragt und ich denke, das ist jetzt noch im Fluss. Also die haben ja 004
Teile davon
übernehmen wollen.
Ja, Teile davon.
Teile nur?
Teile davon.
Also.
Weil 004 ist ja eigentlich ein funktionierender Laden.
Ja, jetzt nicht mehr. Also die waren auch, hatten jetzt auch hart zu kämpfen, nachdem die Telekom
den Vertrag gekündigt hatte. Die hatten Schwierigkeiten, das ist richtig.
Ja. Und hatten sich dann eigentlich jetzt ganz gut gefreut darüber. Und jetzt sind sie wieder auf sich selbst zurückgeworfen und müssen sehen, dass sie da wieder Boden unter Füßen kriegen.
Und die Getgoods hatten doch vorher auch noch andere Läden übernommen. Ja,
noch so einen anderen, also Paulus, oder wie der hieß.
Die waren sehr expansiv.
Pauli direkt?
Ja, so Paul halt. Kannte ich vorher nicht.
Doch, ich kannte die. Die haben so...
Paul direkt.
Die hatten immer so ganz, ganz billige Prospekte, so Kataloge auf so ganz dünnem Papier, die du bekommen hast. Ich hätte es feiner gesagt in der Qualität von Konrad Elektronik, aber ist falsch. Nein, das war schon noch viel billiger.
Ich weiß immer gar nicht, wovon du sprichst, Christian.
Aber ich.
Paul direkt schon.
Ja.
Also.
Ich sag nix.
Nee, ist ja gut. Die haben ja auch Digital Signage am Start.
Sauber. Paul direkt.
Der andere. Ich sag's
anderen,
jetzt nicht.
Den anderen kenne ich nicht.
Der andere. Weil wir über Retail gesprochen haben und wir auch öfter schon den Blick da in die Vereinigten Staaten geworfen haben und dort auch die ganzen Verwerfungen mitbekommen, die da gerade stattfinden. Mal ein sehr schönes Best Practice Beispiel, über das ich unlängst gestolpert bin. Und zwar Best Buy hat einen Twitter-Kanal eingerichtet und oft sind ja Unternehmen bei der Nutzung eines Twitter-Kanals oder eines offiziellen Twitter-Kanals, gehen die da sehr einschränkend vor. Das heißt, ein, zwei Personen, meistens irgendwie aus der PR-Abteilung, dürfen diesen Twitter-Kanal bedienen und der Rest hat da keinen Zugriff drauf. Best Buy ist da mal einen anderen Weg gegangen und die haben einen Twitter-Account eingerichtet, der heißt 12 Force. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wir verlinken das auch später. Und die auf diesen Twitter-Account haben alle 6000 Best Buy-Verkäufer Zugriff. 6000 haben Zugang dazu und können da etwas reinschreiben. Tun sie aber nicht. Was sie aber machen, ist Antworten von Kunden fragen dort abzuwickeln. Selber. So. Und was ich da so gelesen habe, sind da mittlerweile über 13.000 Fragen von Kunden beantwortet worden. Und es läuft nach dem System, wer als erster die Antwort weiß, wer dem Kunden als erstes weiterhelfen kann, gibt einfach ganz unkonventionell dann sofort die Antwort.
Das scheint zu funktionieren. Das finde ich ja mal eine schöne Geschichte.
Das Schöne ist, dass der Kunde binnen Minuten eine Antwort auf seine Frage bekommt und seine E-Mail nicht irgendwo in einer langen Warteschlange dran ist, bis dann mal der Zuständige gefunden ist, der vielleicht das irgendwie beantworten kann. Das kennen wir ja alle, dieses Thema. Support ist ja eine ganz schwierige Geschichte da. Und die haben das jetzt einfach mal über Twitter gelöst. Fand ich mal.
Finde ich gut.
Ganz nette Idee. Sollte man sich vielleicht mal anschauen. Vielleicht kommt das für den einen oder anderen auch noch in Frage.
Christian, an der Stelle hake ich gerade mal ein. Ich habe mich neulich mal über Service informiert und mit so einem Serviceleiter von einem Hersteller gesprochen. Mhm. Was ich an der Stelle total interessant finde, es gibt ja mehrere Servicekanäle.
Servicekanäle meinst du jetzt mit Service-Dienstleister? Oder
nee, Servicekanäle im Sinne von zum Kunden, beziehungsweise vom Kunden zum Hersteller zurück. Mhm. Aber was weiß ich, Telefon, Fax, E-Mail, bla 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 bla. Mhm. Und da hatte ich mit dem gesprochen, wie entwickelt sich das eigentlich? Er sagte, also Telefon ist der am stärksten genutzte Kanal. Klar, da hast du irgendeine Servicenummer, rufst du an, hängst vielleicht in der Warteschleife und dann passiert ja was. Also so das Geübte.
Ja.
Dann sagt er, bis vor kurzem war an Nummer 2 E-Mail. Mhm. Und seit die die Chatmöglichkeit eingeführt haben, was ja ganz ähnlich wie diese Twitter-Geschichte ist, seit die Chatmöglichkeit eingeführt haben, das heißt, chatte mich an für den Service und Service-Mitarbeiter chattet dann und kommt zurück, sagt der Chat ist in ganz kurzer Zeit auf Kosten von E-Mail zum zweitstärksten Kanal geworden.
Ja, das glaube ich.
Ganz massiv. Und dann hatte mir ein Systemhaus noch bestätigt, hat gesagt, also Chat ist wirklich gut. Mhm. Hat gesagt, seine Techies nutzen das intensiv. Und der hat gesagt, es gibt allerdings einen noch schöneren Kanal. Bei manchen Herstellern kannst du nämlich als Partner gleich selber ein Ticket aufmachen. Mhm. Das heißt, da löst man dann als Kunde gleich ein Ticket aus und geht dann gleich in den Service-Dialog. Mhm. Fand ich sehr interessant. Und vor allem interessant, diese hohe Akzeptanz des Chat-Formats, wo ja viele Leute doch Hemmungen haben, das zu bedienen. Und im Service-Fall ist auch sinnig.
Also wenn es funktioniert.
Man kann das Problem sehr schnell einkreisen, muss keine Mails hin und her schicken.
Klar.
Diese E-Mailerei halte ich für...
Hat wie immer was damit zu tun, wie kompetent die Mitarbeiter am anderen Ende sozusagen sind.
Absolut, ja.
Aber ich glaube, ich habe es doch schon mal erzählt, ich habe das relativ häufig bei Amazon schon genutzt, die Chat-Möglichkeit. Und das geht rucki-zucki. Also wenn du da zu denen sagst, ich bräuchte gerne noch eine Rechnung ausgedruckt, bitte an meine Postadresse, hast du in 15 Sekunden erledigt. Ja, schicken wir ihn zu. Mhm. Kennt meine Bestellnummer schon und fertig. Also das funktioniert wirklich tadellos. Da brauchst du wirklich nicht mehr in die Tasten zu greifen. Mhm. Ja, sollen wir das Thema Sharp hier noch aufnehmen? Also ich kann da überhaupt wenig dazu sagen, außer der Ankündigung oder dem Gerücht, dass dem so sei.
Nee, das ist kein Gerücht. Das ist tatsächlich
noch offiziell. Das ist schon offiziell, oder?
Okay,
offiziell,
dann drücke ich mal auf Kapitelmarke. Da geht es ums Thema Sharp, wird angeblich HP-OEM-Lieferant für
Kopierer.
Kopierer, nicht für Drucker, sondern für Kopierer.
Ja, genau. Ich glaube, reine Kopierer gibt es ja gar nicht mehr. Das sind ja jetzt alles Multifunktionsgeräte. Und Sharp ist ja einer der klassischen Kopiererhersteller.
Ein bisschen näher.
So jetzt. Einer der klassischen.
Ja.
Einer der klassischen Kopiererhersteller weltweit. Hat dort auch eine riesen installierte Basis, auch in Deutschland. Und hat also sehr, sehr viel Erfahrung und große Expertise auf dem Gebiet, während HP, das sollte man vielleicht, daran sollte man sich erinnern, ja erst relativ spät in diesen Markt eingestiegen ist, nämlich irgendwann in den 90er Jahren ist HP mit vom Drucken kommend dann auch Multifunktionsgeräte angeboten haben, also so mit Vorlagenglas, wie das so heißt, wo du halt dann DIN A4 DIN A3 Blatt drauflegen kannst und dann kopieren kannst.
So Etagenabteilungsdruck oder so.
Ja, die haben größere auch, Maschinen. Gibt auch kleine. Es gibt ja auch für den Schreibtisch gibt es ja auch solche Multifunktionsgeräte mit dem Vorlagenglas, sodass du halt nicht nur drucken, sondern auch scannen kannst, und kopieren kannst und so. Das ist in den 90er Jahren gekommen. Und damals ist HP in den Markt eingestiegen. Man hatte vorher schon, also durch die Ankündigung bei den traditionellen Herstellern Minolta, Konica, Xerox, Rico, Gestetner und wie die alle heißen und eben auch Sharp, Canon natürlich, schon für echt großen Bammel gesorgt. Ich
hoffe, du hast das Brother nicht vergessen, aber die haben das nicht, ne?
Brother gehört natürlich auch mit dazu, ja. Stimmt.
Super die Kurve gekriegt.
Und naja, also jetzt bezieht dann halt HP Geräte von Sharp, verkauft ihr unter eigenem Label, denke, that's a story.
Mhm, ja.
Für Sharp natürlich sehr gut.
Für Sharp sicherlich sehr gut.
Ja. Ne, also die sind ja immer noch nicht so richtig wieder raus aus dem Schlamassel. Und ich denke, es ist auch für HP eine gute Geschichte, wenn man halt gute wettbewerbsfähige Produkte zu günstigen Preisen übernehmen kann. Und, ja.
Muss man es nicht selber machen.
Aber noch eine Bemerkung von meiner Seite zu dieser Rubrik Neues aus Japan und so weiter und so fort, und zwar Sony. Mhm. Wie ihr wisst, heute ist der 27. Übermorgen kommt die neue PlayStation
4,
auch in Deutschland auf den Markt. In USA und Kanada ist sie ja schon seit Mitte November sofort 1 Million Mal verkauft.
Binnen 24 Stunden. In USA und Kanada.
In zwei Ländern. Also echt gut nachgefragt worden. Für Deutschland hat jetzt auch schon die deutsche Organisation angekündigt, dass es vermutlich jetzt vor Weihnachten zu Lieferengpässen kommen wird. Nicht wegen künstlicher Verknappung, sondern einfach, weil sie von einer hohen Nachfrage ausgeht. Ich finde das ja wirklich eine interessante Entwicklung, zumal ja Microsoft mit der Xbox jetzt dann auch kommt. 100 Euro mehr kostet die dann, 499, die PlayStation 399 sind auch ein bisschen anders positioniert natürlich, ne? Die PlayStation eine reine Spielekonsole und die Xbox so Multimedia-Geräte.
Das Entertainment
Center. Genau, Entertainment Center.
Die werben ja sehr aggressiv, Donnerwetter. Im Moment.
Ist ja, so? Vor allen Dingen
Plakatwerbung, so finde ich ganz massiv, ja.
Vor allen Dingen schicken die halt lustige Pressemeldungen rum, finde ich, ja.
Ja.
Die kam jetzt von Microsoft eben, beste Abverkauf von Spielekonsolen ever, ja, binnen 24 Stunden 1 Million Stück verkauft. Habe ich mir gedacht, die Zahl kenne ich irgendwo her, weil Sony auch gesagt hat nach 24.
Ja.
Aber Microsoft hat es natürlich getoppt, weil sie haben dies in 13 Ländern geschafft.
Mhm. Ah ja.
Während Sony nur 2 Länder dafür brauchte, ja.
Ja, gut, das ist natürlich, 13 ist natürlich viel mehr als 2.
Viel mehr Länder, ne? Ja, ich würde das auch gedacht.
Das ist sauber. Aber ich finde das interessant, dass diese Playstations oder dass diese Spielekonsolen immer noch so stark gekauft werden. Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Also, das finde ich überraschend. Mhm. Kauft ihr euch eine?
Nein.
Seid ihr so Spieler oder?
Ich hätte zwar irgendwie gerne eine, aber ich glaube, ich finde die Zeit nicht dazu, um die wirklich zu nutzen. Und ich denke, man tut auch gut daran, noch mal ein bisschen zu warten, weil die am Anfang ja alle immer noch Kinderkrankheiten haben. Mhm. Also haben sie ja beide haben ja Probleme. Ja. Sony hat mit dem HDMI-Ausgang Probleme und Microsoft hat ja irgendwie mit dem Laufwerk Probleme. Ne?
Also ich kaufe mir wieder eine Spielekonsole, wenn sich das Spielprinzip weiterentwickelt.
Wie meinst du?
Also ich hab damals die
Wii gekauft, eigentlich eine schöne.
Weil sich bei der Wii wirklich das Spieleprinzip geändert hat.
Mhm. Also bei der Wii, ja.
Das war was Neues. Ja. Und wenn wieder sowas kommt, dann werde ich wechseln.
Aber Kinect macht doch da, also Microsoft mit Kinect,
mit Kinect,
Bewegungssteuerung
mit, ja, und so,
das machen ja da schon einiges.
Ja, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ich komme auch so selten dazu. Am liebsten spiele ich, ehrlich gesagt,
Rennspiele, oder?
Nee. Also Ego-Shooter. Auf der Wii spiele ich im Moment am liebsten Mario Kart, aber am allerliebsten spiele ich Bomberman auf der Super NES, auf der Super Nintendo. Habe ich hier eine stehen, mit 4 Spieleadapter, kannst zu viert spielen, ist ein total einfaches Spiel, das ist echt eine Bombe.
Aha.
Bomberman. Das, und nur das Original ist gut, die Bomberman 3D und was danach gab, alles Quatsch.
Aha.
Aber das ist jetzt, ich bin da nostalgisch. Aber das ist ein wirklich tolles Spiel.
Mhm.
Ganz einfaches Spielprinzip und.
Ja, aber genau das ist der Punkt, Christian. Du sagtest, du hast eine Konsole und hast dann dein Smartphone hochgehalten. Genau das ist der Grund, weshalb ich mich wundere, dass diese Pure Spielekonsolen, dass die noch so stark gekauft werden. ist doch offensichtlich etwas anderes, ne?
Das ist schon was anderes.
Zu mehreren dran rumdaddeln und so weiter, du sagst zu viert.
Das ist schon echt was anderes.
Ja, das ist
so wie so ein großen Schirm und so. Ja. Das ist wahrscheinlich das Erlebnis einfach nochmal ein anderes.
Ja,
ne?
Na klar. Und wenn du dann mit der Wii spielst und dann stehen halt 3 oder 4 Leute nebeneinander im Zimmer und was ihr euch mal anschauen müsst, ich stelle ja Fotos auf Flickr ein. Wenn man auf Flickr mal Wii und dann Bilder sucht. Da kommen die ulkigsten Szenen. Das sind dann Leute, die kämpfen, die sehen aus, die schauen in die Kamera, als würden sich wirklich gleich als auf die Nase hauen. Oder so Leute, die dann Luftgitarre spielen und so. Es ist wirklich sensationell. Und wenn du das siehst, dann sagst du, okay, da geht's nicht um ein Stück Hardware irgendwas, sondern das ist tatsächlich
Erlebnis.
Wie so ein Lebensgefühl oder sowas. Ja. Also das ist wirklich was total anderes.
Aha.
Und das kriegst du heute mit einer Konsole super gut hin. Und mit Computer und so ist das alles schon eine Krücke.
Hm.
Ah, ich bin von dem Produkt nicht ganz so begeistert wie vom eigenen übrigens.
Ja, ich wollte mal den Vergleich machen.
Auf die Elisenlebkuchen schaust.
Ja.
Die sind gut, aber ich schwöre auf...
Ja, deine sind ja...
Ich schwöre auf die meinen. Wenn ihr noch welche wollt, ich habe noch welche da.
Ich warte noch einen kleinen Moment, weil immer wenn ich eins esse, muss ich irgendwie was sagen und dann... schlecht, aber ich mach mal hier noch ein Cola-Fläschchen vielleicht.
Also die Cola-Flaschen sind auch nicht schlecht.
Ja. Die sind da umso besser, umso härter die werden, umso besser sind die.
Ja.
Smartphones.
Schon, oder?
Ja. Da gibt's auch noch ein paar interessante Neuigkeiten, über die wir mal sprechen. Sollten nämlich zum einen der Stefan Engel, ehemaliger Acer-Manager und Geschäftsführer jetzt bei Lenovo auf Europaebene, der hat dem Handelsblatt ein Interview gegeben und dort angekündigt, dass Lenovo 2014 jetzt dann auch in Deutschland in den Smartphone-Markt einsteigen wird und seine Geräte nach Deutschland bringt. Wann genau es in 2014 sein soll, wusste er noch nicht. Also völlig richtige Feststellung war natürlich, die haben da überhaupt keinen Vertriebskanal dafür. Mhm. Ne? Gibt's noch gar nicht. Gute Kontakte zu den Carriern und Providern, die man da natürlich auch braucht. Produkte gibt's schon, aber alles andere fehlt eben noch. Aber sie denken, dass sie dann im nächsten Jahr irgendwann damit durchstarten und dann haben wir wieder so ein Android-Phone noch mehr. Ich fand ein bisschen die Titelzeile ehrlich, weil ich fand ehrlich gesagt die Headline in dem Handelsblatt ziemlich daneben. Da stand nämlich drin, Lenovo bringt Smartphones 2014, jetzt bekommt Apple Konkurrenz oder irgendwie so, ne? Jetzt kommt die große Apple-Konkurrenz oder irgendwie sowas stand dort. Da haben wir gedacht, warum schreibt ihr nicht rein, jetzt bekommt Samsung Konkurrenz? Ja, weil.
Haben sie doch.
Ja, aber erst viel weiter unten, nicht in der Headline. In der Headline musste wieder Apple rein.
Ja?
Ja, da musste wieder Apple rein. Dann haben wir gedacht, ja, genau.
Ja gut, das war wahrscheinlich der Headline geschuldet, weil der Tenor insgesamt ist ja das ist die größere Konkurrenz. Also Samsung muss da mehr Angst davor haben als Apple.
Auf meiner Meinung nach.
Ja, ja. Sehe ich ganz genauso.
Genau, darum ging es mir.
Ja, aber was ich ja nicht verstehe, ist, warum immer so ein Wirbel um Lenovo gemacht wird. Ich meine, okay, die sind im Moment gut unterwegs, aber dann habe ich neulich gelesen, das Tablet-Geschäft rettet Lenovo davor, im PC-Markt unterzugehen. Da habe ich mal geschaut, wie viele Tablets die eigentlich verkaufen.
Ja.
Homöopathische Dosen.
Tatsächlich.
Lenovo steht bei Tablets weltweit wie Deutschland, ich glaube auch Europa, also egal welche Zahlen man schaut, steht Lenovo entweder auf Platz 3 oder 4, das wechselt immer ab. Ganz oben stehen natürlich Samsung und Apple.
Mhm.
Und Platz 3 oder 4, mit dem die sich abwechseln, ist interessanterweise Acer.
Mhm.
Und von denen hörst du und siehst du gar nichts. Mhm. Da glaubst du kaum, dass die Tablets haben. Doch, haben die.
Mhm.
Und bei Lenovo schreibt irgendwie, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, das Tablet-Geschäft rettet Lenovo den Arsch.
Mhm.
Und ich sehe das nicht.
Ah ja.
Also ich meine...
Die sind so
bei einem so laut, die Lenovos. Die sind so bumm.
Wir bringen jetzt Smartphones. Acer ist zu leise.
Apple soll sich und
Acer. Die waren früher dafür.
Acer ist sehr leise.
Ja, das hat vielleicht etwas mit dem Wechsel
mit der Personalie. Mit der Personalie.
Genau, Lanchi. Aber das ist ja auch trotzdem mal eine interessante Frage. Du hattest gesagt, Lanchi, der ehemalige Acer-Manager, jetzt bei Lenovo. Und Lenovo steigt jetzt stark in den Bereich Smartphones in Europa, Westeuropa ein. Russland haben sie ja schon dieses Jahr, glaube ich, mal angetestet, wie es so läuft und so. Und Lenovo war ja auch in der Diskussion oder war stark daran interessiert, BlackBerry zu übernehmen. Mhm. Konnte man ja lesen. Also es war ja offensichtlich so. So, und wenn man jetzt ein Stückchen weiterdenkt, also offensichtlich war ja Lenovo der Meinung, BlackBerry könnte einen Mehrwert für das eigene Unternehmen sein oder darstellen. Kam nicht zustande, angeblich ja auch, weil die kanadische Regierung nicht wollte, dass da so ein Chinese zum Zuge kommt. Mhm. Und so. So, und jetzt gucken wir mal zu Acer. Acer hat zwar auch Smartphones, aber nicht wirklich so richtig eine breite Produktpalette und spielt dort auch keine wirklich große Rolle.
Ja.
Und ich habe mich dann gefragt, wenn Lenovo der Ansicht ist, dass BlackBerry ihnen helfen könnte, müsste Acer doch erst recht der Ansicht sein, dass BlackBerry ihnen helfen könnte, ja, bestimmte Schwächen im Produktsortiment auszugleichen. Sind Gespräche zwischen BlackBerry und Acer geführt worden? Nee, meines nicht, Wissens das, nicht.
Nein, glaub ich nicht.
So, und warum nicht? Und da habe ich die Frage habe ich dann mal so öffentlich gestellt und da habe ich auch eine interessante Antwort dazu bekommen.
Mhm.
Wollte sie hören?
Natürlich.
Die interessante Antwort lautet, besteht darin, dass Acer deshalb nicht mit BlackBerry über eine mögliche Akquisition spricht oder so und auch mit keinen anderen, aus dem Grunde, weil Acer sich selber gerne kaufen lassen möchte.
Mhm.
Beziehungsweise es gibt dort halt sogar angeblich einen großen Kandidaten, der ein Auge auf Acer geworfen hat, und das ist Google.
Google.
Mhm. Klingt für mich jetzt gar nicht mal so blöd, ehrlich gesagt.
Klingt gar nicht so blöd. Ein weiterer Grund wäre für mich, warum Lenovo Interesse daran hat und nicht Acer, ist, dass Lenovo in Sachen B2B-Geschäft schon ein Stück weiter ist als Acer. Und BlackBerry ja nach wie vor schon stark mit Businesskunden verbunden ist. Also das Ganze, was dort im Hintergrund abläuft, Netzwerke, die Software etc. pp., das Management von den ganzen Geräten, möglicherweise für Lenovo zum weiteren Ausbau des B2B-Geschäftes interessanter war. Acer hat da in meinen Augen, und das ist meiner Meinung nach auch eine der ganz großen Schwächen von Acer, das Problem, dass sie im B2B-Markt sich überhaupt nicht weiterentwickelt haben. Das haben sie zwar immer wieder gesagt, sie wollen in die Richtung gehen und gebetsmühlenartig erläutert, was sie da alles machen und Systemhauspartner aufbauen etc. pp. Mein Gott, was haben die da für Anstrengungen unternommen? Aber es hat ja alles nicht wirklich gefruchtet.
Es hat noch nicht so funktioniert, ja.
Hat noch nicht so funktioniert.
Also Freunde, da muss ich jetzt mal kurz dazwischen. Ich habe heute mit Stefan Tiefenthal gesprochen,
ja,
der seit Anfang des Jahres
bei Acer ist.
Ja. Mhm. Und der genau die Aufgabe hat, das B2B-Geschäft nach vorn zu bringen.
Mhm. Das ist schnell ein Lebkuchen, solange der spricht.
ich hol gleich noch nach. Nein, der ja die Aufgabe hat, das B2B-Geschäft nach vorn zu bringen. Und der sagt, er spricht mit erheblich vielen Systemhäusern. Die Systemhäuser sind sehr offen. Er hat die Zahl der Systemhäuser erheblich nach oben gefahren. Er hat 300 neue dazugewonnen in der Zwischenzeit.
Mhm.
Die sind seit Sommer dabei, Systemhäuser ganz gezielt zu akquirieren.
Mhm.
Er möchte die Anzahl der Systemhäuser unter Vertrag massiv ausbauen. Er hat gesagt, ich habe die Zahl vergessen, ich glaube 3000 hat er gesagt, was viel ist.
Ja,
was viel ist. Und der meinte halt, es ist bei Acer in der Vergangenheit sehr viel über Retail gegangen und immer nur über Consumer gesprochen worden.
Ach,
das ist eigentlich die völlig falsche Richtung. Und er steht dafür, dass das Ding jetzt Richtung B2B ausgebaut wird. Und er ist auch nicht der Ansicht, dass das Portfolio zu wenig breit ist. Der sagt bloß, das Portfolio ist überhaupt nicht sichtbar.
Mhm.
Das Business, er sagt, einer seiner wesentlichen Motivationen, zu Acer zu gehen, war, es ist ein tolles Portfolio mit interessanten Produkten, bloß es ist überhaupt nicht bekannt.
Mhm.
Es ist überhaupt nicht bekannt. Deshalb, wir haben ein sehr breites Tablet-Portfolio, überhaupt nicht bekannt.
Aber wieso ist das nicht bekannt?
Weil Acer bis jetzt nur über Konsumerprodukte gesprochen hat und alle Wachstumsraten über Consumer erzielt hat.
Mhm.
Und bei sämtlichen Mediamärkten, Tchibo, egal wo, vertreten ist und im Fachhandel relativ wenig getan hat.
Also das ist, ehrlich gesagt, da muss ich jetzt mal dazwischen reden, ein alter Hut mit Freilauf, ehrlich gesagt. Also, lieber Stefan, sei mal nicht böse, aber das habe ich vor 3 und 4 Jahren schon gehört, dieses Thema massiver Ausbau des Systemhausgeschäfts etc. pp. Deine Vorgänger, und seien sie auch noch mit dabei, mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein.
Da war doch mal der Bischof, den haben sie doch mal geholt.
Der war ganz, ganz kurz
als Berater. Ja, der war ganz da auch kurz als Berater. Dabei, ja. Ich habe jetzt gerade mal nur kurz auf der Channel Partner nachgeschaut. Der hat zum Thema B2B-Geschäft und Acer Artikel vom 12.07.2011. Ja. Acer stellt die Weichen neu. Einstieg ins B2B-Geschäft und so weiter und so fort. Wir konzentrieren uns zu stark auf die Consumer-Kunden etc. pp. Ja. Mehr Markenstrategie und so weiter und so fort. Also ich kann dieses Thema... Ich will nicht sagen, nicht mehr hören, aber ich höre dieses Thema von Acer schon viele, viele Jahre lang.
Du glaubst ja. erst, wenn du es siehst.
Ja, und ich sehe es bisher nicht. Ich sehe es bisher nicht, wenn dem so wäre.
Klare Aussage.
Wäre das einfach mehr visibel. Ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht.
Mhm.
Doch, klare Aussage.
Gut, schauen wir mal, was der Stefan da noch zu Wege bringt. Also, was du jetzt sagst, Andreas, hört sich ja gar nicht mal so schlecht an. Und müssen wir mal gucken, was in einem Jahr von heute... Also
ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Ich bin wirklich gespannt, wie es sich entwickelt.
Aber Christian, würde mich auch mal interessieren, deine Meinung zu diesen Gerüchten Google Acer. Kannst du dir sowas vorstellen?
Kann man sich im Prinzip schon vorstellen. Google hat ja, was Hardware anbelangt, schon öfter mal zugeschlagen. Motorola wäre da prominent zu nennen. Acer ist ja auch einer der Hersteller, die, sagen wir mal, das Thema Chromebook auch extrem nach vorne treiben, ja, vielleicht auch, um sich da ein bisschen zu positionieren. Ich weiß es nicht, wie da der direkte Zusammenhang ist, aber kann man sich durchaus vorstellen. Ja, ich meine, die Rede davon ist auch, dass Google natürlich noch darüber nachdenkt, sein Smartphone-Geschäft noch weiter auszubauen etc. pp. Würde durchaus Sinn machen, sich da einen Hersteller zu schnappen, der extrem guten Zugriff, und das ist eine der Stärken wiederum von Acer, extrem guten Zugriff haben auf ODMs dort unten und OEM-Hersteller, das Geschäft eben verstehen, auch gut skalieren können.
Und Acer ist nicht teuer.
Und Acer ist nicht teuer.
Derzeit,
ne? Acer ist ein echtes Schnäppchen.
Acer ist nicht teuer, ja.
Ich meine, die haben damals für Motorola, wie viel? 12,5 Milliarden Dollar gezahlt, glaube ich. Ne? Also richtig viel.
Das war richtig.
Ich meine, interessant in dem Zusammenhang ist ja noch auch, dass der Posten, der neue CEO-Posten ja nicht...
bei Acer.
Den gibt's ja nicht mehr, sondern dass er der Gründer des Denshi jetzt wieder hier das Ruder übernimmt.
Da habe ich auch mit Interesse gelesen, ja.
Da fragt man sich ja auch, warum tut der alte Mann, in Anführungszeichen, ich meine es nicht abwerten, warum tut der alte Mann sich das nochmal an, diese Position einzunehmen.
Ja.
Aber
ja, ein interessanter Vorgang, ja, weil kurz ja 2 Wochen vorher oder so war ja, hieß es ja noch anders.
Ja, ja.
Ne, da, wie hieß er?
Doppelspitze.
Der Wang oder Wong oder?
Wang, ja.
JT Wang tritt ab.
Tritt ab und der Nachfolger wird.
Wong übernimmt.
Genau, Jim Wong.
Und damals hieß es aber auch schon, dass Tenshi wieder eine deutlich aktivere Position übernehmen wird.
Ja, aber nicht als CEO.
Aber es war nicht klar, dass er sich so massiv einschalten wird. Und es war ja so, dass gesagt wurde, JT Wang tritt ab Ende des Jahres
und dann gibt's da
eine Nachfolgeregelung und ab dann wird sich Stenshi wieder aktiver einschalten. Ich fand das eine hochinteressante Meldung, dass der Unternehmensgründer wieder aktiv wird. Ja gut, für den steht da auch eine Menge auf dem Spiel, weil der hält doch ziemlich viel Anteile. Also der ist im Unternehmen gut investiert. Das ist sein Lebenswerk gewesen.
Das ist sein Lebenswerk.
Mhm. Und was in der Zwischenzeit damit getrieben wurde, war ja nicht schön.
Ja.
Also war nicht nur schön. Da muss man wirklich ganz klar sagen.
Mhm.
Und wenn man sich jetzt überlegt, was dazu geführt hat, zu diesem Announcement, das ist ja im Zug der Quartalszahlen bekannt gegeben worden. Und die Quartalszahlen, man hat abgeschlossen mit einem satten Verlust.
Mhm.
Der ja nicht zustande gekommen ist, weil bei denen das Geschäft nicht läuft, sondern der Verlust kam zustande, weil sie eine hohe dreistellige Millionensumme, ich weiß aber nicht mehr, wie viel das war, abschreiben mussten, weil die eine Übernahme noch zu vollem Preis in den Büchern stehen hatten. Das war die Übernahme von E-Machines, Packard Bell und Gateway. In 2007. Und es gibt Gateway nicht mehr so richtig und E-Machines nicht und Packard Bell auch nicht oder nur noch so irgendwie. Und das war aber noch voll bewertet in den Büchern gestanden. Und das hätte meines Erachtens bestand da dringender Bedarf, das mal glatt zu ziehen irgendwann. Und das ist natürlich richtig scheiße, ja, wenn man das mal so deutlich sagen kann.
Ja, das ist hier richtig.
Naja, jedenfalls ist das Unternehmen offensichtlich in einer Situation, in dem es jemanden braucht, wie den Gründer, der nochmal hoffentlich einen guten Plan in der Tasche hat, ja, was man mit Acer jetzt macht.
Ja, das muss was passieren.
Das muss was passieren.
Ja, weil die Geschäfte laufen jetzt ja auch nicht, die brummen nicht bei Acer. Acer verliert im PC-Markt überproportional viel. Ich glaube, im letzten Quartal waren es 35% minus, ja, Absatz sein, oder sowas,
ja, ja,
in den Dreh. Also da ist echt Handlungsbedarf.
Du siehst das ist ja genau die Diagnose, die wir vorhin schon hatten. Mhm. Wo bricht der PC-Markt am stärksten zusammen? Im Consumer. Mhm. Wo ist Acer am stärksten gewesen? Im Consumer. Ja, warum betrifft es Lenovo nicht ganz so? Weil Lenovo in Consumer nicht so stark ist wie in Business. Wo ist bei HP der Einbruch sehr stark gewesen? -10% da kommen wir auch noch zu. Mhm. -10% im PC, im Notebook-Consumer-Markt. Mhm. Im B2B-Bereich sogar ein leichtes Wachstum. Und Acer hängt halt natürlich voll an diesem Consumer-Fliegenfänger. Mhm. Und deswegen glaub ich persönlich auch, ist dieser Shift zu sagen, wir müssen im Business-Bereich erfolgreich werden, was sehr, sehr ernst gemeint ist bei einer Acer.
Ja,
weil woanders kann es nicht herkommen, bloß bis sich die Ernsthaftigkeit rumspricht. Also zu sagen, solange es noch ein Wachstum gibt, zu sagen, ja, wir müssen.
Guter Punkt. Das glaube ich, Christian, ist der Unterschied zu noch vor einigen Jahren. Heute ist der Leidensdruck viel höher als damals, als der Consumer-Business noch wirklich gebrummt hat. Also man, nee, wir müssen halt irgendwas machen, aber weißt du, Tagesgeschäft läuft ja alles noch super und so weiter und
ja,
so
fort. Ja, Q4, Mediamarkt-Aktion, ne? Alles gerade gezogen,
das
hey,
ist heute
passt
anders.
Doch mit den Zahlen, egal.
Jetzt geht's wirklich um die Wurst.
Ja, ja. Ne? Jetzt geht's wirklich
also um die Wurst. Also die Ernsthaftigkeit, aber bei allen Herstellern, ja, das siehst du auch bei diesem massiven Turnaround bei HP, die Ernsthaftigkeit, mit der hier die Dinge getrieben werden, ist eine ganz andere als noch vor Zeiten, wo noch ein Wachstum im PC-Markt war, wo es egal war.
Mhm. Aber was Acer ja, ich meine, da reden wir ja auch immer nur über die paar Produkte, die es dort für die B2B-Kunden gibt, die wir alle nicht sehen, die wir alle auch nicht wirklich kennen. Gibt sicherlich etliche Notebook-Linien etc. pp. Das ist ja nur das eine. Das ganze Thema Services, was da außen rum gehört, Cloud etc., Softwarelösungen, das gibt's ja alles nicht.
Die Acer ist,
das hat halt
heute
eine klassische
HP, eine IBM,
ein klassischer Hardware-Anbieter.
Ja? Das ist ein klassischer Hardware-Anbieter.
Ja.
Hardware-Vollsortiment.
Ja, ist das, was ein Systemhaus braucht?
Ja, naja, also natürlich.
Natürlich brauchen die es. Ja. Aber wo ist Fujitsu mit seinem Cloud-Offering bis jetzt hingekommen, außer vor die Wand gefahren?
Ja, richtig.
Interessante Frage.
Ich denke, dass so ein Spezialist, wie Acer, der sich wirklich hundertprozentig darauf konzentriert, wir bauen Blech, und das so gut und so wettbewerbsfähig und effizient wie möglich, dass er absolut eine Existenzberechtigung hat. Also wenn er sich so klar positioniert. Er muss natürlich dann dementsprechend auch die Produkte liefern können, ne, die in den verschiedenen und sich permanent wechselnden Marktsegmenten abgerufen werden.
Und er muss seine Basics beherrschen und das richtig gut.
Mhm.
Sonst ist Holland in Not.
Ja, natürlich.
Und das egal, über wen wir sprechen.
Ja.
Bei einer Lenovo siehst du, bei einer Lenovo ist das ja auch so. Die sind auch eine Blechbude in erster Linie.
Mhm.
Das Portfolio ist ähnlich. Das Servergeschäft hat bei denen noch nicht wirklich gegriffen. Also das ist, die Aufgabenstellung ist da meines Erachtens eine ganz ähnliche.
Mhm.
Und diese ganzen Geschichten, oder eine Asus, genau derselbe Fall. Und von diesen, die haben zwar so eine Asus zum Beispiel, hat so ein bisschen App Store mit Spielen und sowas, haben sie hauptsächlich in Taiwan oder in China, aber das ist ja alles nichts, wo die Geld mitmachen würden.
Ja.
Das macht eine Apple, exerziert das vor und alle anderen hängen zurück. Auch eine Samsung hat das in der Form nicht.
Mhm.
Auch eine Samsung ist eine Hardwarebude.
Mhm. Ja. Ja, ja, ist schon richtig.
Also wenn man das mal so in Schubladen einordnet, die Samsung haben das sehr geschickt gemacht, weil die mit ihren Produkten sehr vorn dran waren.
Ja.
Die haben halt diesen Apple-Hype mitgenommen, die bösen Leute sagen, sie haben es kopiert und die anderen sagen, haben sie auch mal nachgedacht.
Nochmal 290 Millionen.
Und sich Mühe gegeben, aber das ist das ja...
Kopieren.
Also die Samsung haben die Kurve da gut hingekriegt. Und alle anderen müssen halt schauen, wie sie es auch hinbringen. Und eins muss man auch mal sagen, wenn wir in der Diskussion stecken, was in unserer Branche fatal ist und was denen jetzt allen auf die Füße fällt, ist, ein PC ist eine graue Kiste gewesen oder vielleicht mal eine dunkel- oder eine hellgraue und das hat ja nie eine Wertigkeit gehabt. Ist ja auch nie drauf angekommen. Der Einzige, der mit wertigen Produkten rausgegangen ist und auf die Wertigkeit Wert gelegt hat und die verkaufen konnte, ist Apple.
Und Sony.
Sony, ja.
Sony bei Notebooks nicht. Sony Vaio Notebooks waren niemals wirklich erfolgreich. Sony hätte das gern gemacht, aber Sony Vaio war nicht.
Zumindest haben sie sich
ja, aber von der Positionierung.
Ne?
Von der Positionierung.
War schon High End.
Aber nicht gelungen. Ja. Und vielleicht dann noch die Lenovo, aber auch nur, weil es von IBM vorgelebt war mit Think.
Think.
Und dieses herzugehen und zu sagen, was weiß ich, bei einer HP. Zu sagen, wir nehmen von irgendwelchen ODMs dann die Produkte und lassen die zusammennageln in großer Zahl und ramschen die unters Volk. Das ist halt, gerade sehen wir, dass es endlich ist. Das ist
vorbei. Hatten wir doch vor einem Jahr schon drüber gesprochen, ja, über dieses Thema.
Ja.
Ne?
Ich hab vor zig Jahren irgendwann mal drüber geschrieben, gesagt, wie kann man seine Produkte so wenig liebevoll behandeln? Ja, das ist halt so eine Kiste, ja scheiße. Wer will denn so eine Kiste kaufen? Im Büro vielleicht, wenn sie irgendwo unterm Schreibtisch steht oder irgendwo in der Ecke, wo sie dann verräumt ist. Aber normal, auch da wollen sie solche Kisten nicht mehr kaufen.
Das ist halt alles Hardware, die nicht für den Kunden gemacht ist eigentlich. Ne?
Hauptsache günstig weggenagelt.
Und das ist ja interessant in dem Zusammenhang, das hat der Steve Jobs mal gesagt, als es ums iPhone ging und so weiter, hat er gesagt, was die anderen Hersteller vorher gemacht haben, waren, sie haben Smartphones gebaut, aber nicht für den Kunden, sondern für die Provider.
Für
die Carrier.
Provider
und die haben sie Telefone gemacht, aber sie haben nie darüber nachgedacht, was Kunden wollen. Mhm. Und das hätte er sich dann damals eben zur Aufgabe gemacht, gesagt, nur mal überlegen, was will der Kunde eigentlich von Telefon?
Ja. Ja.
Und so ähnlich kommt es mir da ja auch ein Stück weit vor. Ne?
Ja, ist es doch auch. Ich habe neulich mit Michael Schickram telefoniert und sagte, Mensch, hab jetzt ein neues Produkt von HP gesehen, ist ein PC. Und da ist zum ersten Mal wieder Metall verbaut. Sagt, das hat eine andere Qualität. Da fangen die jetzt wieder mit an. Da fangen die jetzt wieder mit an, drüber nachzudenken. Vielleicht sollten wir mal Produkte bauen, die was hermachen. Die sind vielleicht teurer.
Ja.
Und das gehen ja viele dann mit Material her und sagen Gorilla Glas oder Aluminium oder Carbon oder ich habe neulich gelesen. Na, ich komme nicht mehr drauf. Aber das ist ja jetzt der Trend. Und zwar, weil es die Not bringt. Eigentlich kann man es sich nicht leisten. Weil eigentlich ist es zu teuer. Und das Interessante ist, die Leute zahlen ja auch mehr für so ein Produkt.
Natürlich.
Das hätte ja früher nie einer geglaubt. Ja, ein PC, graue Kiste, scheißegal. Richtige CPU ist wichtig. Die CPU ist heute auch noch wichtig, aber lang nicht mehr so.
Ah, schon lange nicht mehr.
Ah.
Alles schnell genug.
Ja.
So, jetzt sind wir über BlackBerry, über die wir eigentlich sprechen wollten, zu Acer, zu HP.
Zu Lenovo. Jetzt haben wir gleich eine ganze Breitseite an Themen schon
mit erledigt, die auf der Liste stehen. Haben aber einige Themen zumindest noch nicht tief genug.
Noch nicht wirklich in die Tiefe.
Um das Thema BlackBerry noch zu Ende zu führen, da finde ich, gab es noch zwei interessante Anmerkungen zum derzeitigen Gebaren. Der Thorsten Heinz ist ja weg. Und gibt ja dort einen Nachfolger und von dem wird jetzt natürlich auch viel erwartet. Wie bringt er BlackBerry auf Vordermann? Die Investoren haben ja interessanterweise eins gefordert. Die haben ja gesagt, schaff die Hardware ab. Mach keine BlackBerry-Devices mehr, sondern lass dieses Hardware-Geschäft sein und konzentrier dich auf das, was du wirklich gut kannst. Das ist nämlich die Netzwerke
im Hintergrund.
Netzwerke zu machen, die Servertechnologie, Thema Security, all das, für das sie früher auch mal bekannt geworden sind.
Und interessant ist,
groß gewesen
sind. Interessant ist, dass die immer das Gros ihrer Kohle mit Hardware verdient haben.
Ja, kann.
Ich habe das mal nachgelesen. Das war massiv.
Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum der neue BlackBerry-Chef das Thema auch ein Stück weit ablehnt. Aber ich habe mir auf der anderen Seite gedacht, eigentlich ist ja der Vorschlag der Investoren gar nicht so blöd, weil eines der größten Probleme, das BlackBerry hat, ist, dass immer alle Welt drauf wartet, was bringen die jetzt für ein Endgerät. Mhm. Ja? Sondern wurde mit einem großen Brimborium dieser Z10 und was weiß ich, alles angekündigt. Und die sind ja alle gefloppt. Mhm. Es ist ja nicht so, dass man jetzt da die Leute rumspringen sieht mit diesem Gerät. Ne? Es ist einfach nichts passiert. So, und wie will ein Unternehmen wie BlackBerry jemals aus diesem Dilemma rauskommen, wenn die immer nur gesehen werden als Hersteller eines Devices? Da können die ja irgendwie nach meinem Dafürhalten wenig Blumentöpfe gewinnen. Also dann so ein super Gerät zu machen, wo er auf die Welt gewartet hat, stelle ich mir schwierig vor.
Das
können andere einfach inzwischen besser.
Und es gelingt ja im Moment auch keinem so recht, dass die Geräte zu toppen, die am Markt sind.
Ja.
Also noch nicht mal Apple schafft es mit dem nächsten
iPhone. Das heißt, wie ist die Zukunft? Wie ist die Zukunft?
Na, die Zukunft heißt, die werden weiter Hardware machen, weiter Devices machen. Also man denkt jetzt schon wieder über hochspannende Produkte nach, ja, die dort kommen sollen. Und dann hat er noch gesagt, er will das jetzt gestartete BBM, also BlackBerry Messenger, auf den setzen sie ja auch ziemlich stark, weil ja jeder noch einen vierten und fünften Messenger braucht. Ne? Neben Facebook und WhatsApp und was weiß ich, tun wir uns das natürlich auch noch an. Und das will er sogar noch zum Twitter-Clone ausbauen. Und da haben wir gedacht, okay, jetzt irgendwie wird's langsam mühsam, euch noch ernst zu nehmen.
Sag mal, der Typ ist doch eigentlich ein Softwaremann.
Ja.
Der kommt doch von Sybase oder von so einer Datenbankfirma.
Sybase, glaube ich, ja.
Wenn die Leute bei BlackBerry in Position kommen, werden die komisch.
Also das halte ich hier. Ja, also das Twitter-Clone, das ist.
Ich kann dir irgendwie nicht mehr ernst nehmen.
Wir hatten das Wall Street Journal. Das ist ja sehr sonderbar.
Ja, das Wall Street Journal hat das geschrieben. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine ganz komische Quelle. Naja, also das nochmal nachgeschoben. Wir werden natürlich weiter am BlackBerry dranbleiben. Nicht wahr?
Also ich Andreas lege hier mal...
packt noch neue Lebkuchen aus.
Noch ein paar Lebkuchen nach.
Oh, das wird nichts mit meinem Marathon, wenn ich das hier...
Ich schlage dir nachher noch eine Dose ein, Damian.
So, das war's dann zum Thema Smartphone-Markt. Und wir haben dieses Mal noch ein paar Sachen zusammengefasst. Acer, da haben wir jetzt eigentlich schon, da haben wir, glaube ich, jetzt ausführlich schon drüber gesprochen. Ne?
Ja.
Da gibt es jetzt nicht nochmal irgendwie was Neues dazu. Wir haben noch draufstehen Dell, HP und Microsoft.
Also über HP müssen wir auf jeden Fall noch reden.
Über HP müssen wir noch sprechen. Dann lass uns doch mit denen auch anfangen, oder?
Ja.
Lass uns über HP sprechen. Ja, da gab es die neuen Geschäftszahlen. Gestern, ne? Oder heute Nacht kamen die,
Genau, heute Nacht. Wie sind die denn ausgefallen, Andreas? Du bist unser
HP. Ich sollte es wieder sagen.
Du bist doch der Spezialist für HP.
Du kannst sie doch auswendig.
Du hast
sie doch immer unter dem Kopfkissen.
Du druckst die Geschäftsberichte aus
und packst sie unter das Kopfkissen.
Das stimmt. Also. Aber nicht nur den von HP, sondern
alle.
Ich glaube, der Andreas, der erfindet die selbst.
Ich vergleiche die auch immer. Ich habe noch mal nebeneinander gelegt. Acer und Lenovo, das war ganz interessant. Aus aktuellem Anlass über 2-3 Jahre.
Interessant.
Okay. Die Dell-Geschäftszahlen.
Nee, HP.
Die Dell-Geschäftszahlen gibt es ja nicht mehr.
Nee.
Die sind weg von der Börse, weg mit der Transparenz, was ein Glück. So, die HP, alle hacken auf HP rum, weil HP weniger Umsatz gemacht hat. HP macht weniger Umsatz, aber macht in einigen Bereichen auch mehr Umsatz. Und das habe ich jetzt wahrhaftig nicht im Kopf. Ich habe so ein paar Details im Kopf, die ich ganz interessant fand. Ganz interessant fand ich ein paar Zahlen aus dem Bereich Personal Systems, das heißt PCs und Notebooks. Der ganze Bereich ist rückläufig. Stark rückläufig ist mit minus 10% das Consumer-Geschäft, da hatten wir es ja eben schon mal von.
Ja.
Was ich interessant fand, ist, dass die HP im Commercial-Segment und auch bei Notebooks tatsächlich ein kleines Wachstum hingelegt hat. Im Commercial-Segment 4% Wachstum und bei Notebooks 3% Wachstum. Fand ich recht beachtlich. Ist natürlich zu Lasten der Preise gegangen. Das heißt, die Profitabilität ist etwas in die Knie gegangen. Wundert mich bei der derzeitigen Marktsituation, wo der PC-Markt mit fast 20% rückläufig ist, nicht wirklich. Ich sehe es aber als positiv an, dass dieser absolute Absturz, zumindest im Business-Bereich, tatsächlich gestoppt ist und sich der Markt wieder stabilisiert. An HP sieht man das sehr, sehr schön exemplarisch. Interessant auch im Bereich Printing bei Hardware, hat die HP ein Wachstum gehabt. Jetzt nicht ein Riesenwachstum, aber immerhin. Und es soll sich nach Einschätzung von HP-Partnern auch noch verstärken, weil die neuen Produkte anscheinend extrem gut ankommen. Nämlich vor allem auch diese Business Ink Geschichten.
Die Drucker, genau.
Mhm. Ich habe neulich mit einem Partner und seinem Kunden telefoniert. Es war ein recht interessantes Telefonat, weil ich habe gefragt, sag mal, die Drucker, wie sieht denn das überhaupt aus und Innovationen und so. Und da hat er gesagt, du, das neue Modell, warte mal, ich hole mal schnell meinen Kunden ins Gespräch. Und der Kunde dann so, ja, also sensationell. Das ist ja wirklich ein Ding, also super, das muss man haben. Der war total begeistert.
Aha.
Der war wirklich total begeistert. Und der war da nicht präpariert. Was ich bei HP auch interessant fand, im Bereich Enterprise Group haben sie tatsächlich 10% Wachstum bei Servern hingelegt. Und auch da Blick in die Partnerlandschaft, die sagen, die Produkte sind einfach gut.
Mhm.
Kann man gut verkaufen, die Kunden springen drauf an. Finden wir toll. Und schlägt sich dann tatsächlich auch in den Zahlen nieder. Was ich auch interessant finde, ist, wenn man hinter die Umsatzzahlen mal so ein bisschen zurücktritt und schaut, was machen die eigentlich sonst so noch in der Bilanz? Also was sind so die anderen Kennzahlen, die es da gibt? Was die HP schon die ganze Zeit macht, die führen massiv Schulden zurück. Die hatten ja nach der Übernahme von
Autonomy
hatten die ja einen massiven Schuldenberg aufgehäuft, wo aufgrund der niedrigen Unternehmensbewertung und aufgrund des Schuldenbergs die HP lange Zeit als Übernahmekandidat gehandelt wurde und wo man dann wirklich Angst hatte bei HP, dass das Oracle das Ganze kaufen könnte.
Mhm.
Man führt massiv Schulden zurück und das schon seit etlichen Quartalen. Was die HP auch tut, sie haben Lagerreichweite zurückgeführt um einen Tag über alles. Die Lagerwerte sind immer noch gewaltige Werte. Wenn man bedenkt, dass das auch um große Maschinen und Storage und sowas geht, kann man das auch verstehen. Aber man hat tatsächlich einen Tag Lagerreichweite zurückgeführt. Man führt auch offene Posten zurück. Die hatten die offenen Posten auch beziffert. Das habe ich aber den Wert nicht mehr im Kopf. Das kann man aber in der HP-Meldung nachlesen. Und man hat einen recht starken operativen, positiven Cashflow. Und das finde ich insgesamt alles recht interessante Entwicklungen. Das heißt, man begibt sich wirklich an die Business Basics und professionalisiert.
Andreas,
yes.
Hast du uns denn jetzt eigentlich schon gesagt, wie viel Umsatz und wie viel Profit die gemacht haben?
Das weiß ich doch nicht auswendig.
Doch, das weißt du.
Nein, das weiß ich nicht auswendig. Ihr habt behauptet, ich weiß es auswendig.
Du hast doch heute darüber noch geschrieben.
Aber es war doch vorhin schon.
Na, pass auf.
Du hast doch die Zahlen garantiert vor der Nase und ich mache hier mit so einem Device rum, wo der Bildschirm nicht so richtig groß ist. Sonst hätte ich es schon nachgeschaut. Wenn du die Zahlen vor dir hast, bitte.
Ja, ich guck mal eben nach hier, ne? Also, was haben wir denn da? Wir haben gemacht Umsatz, der ist leicht zurückgegangen. Ich glaube, ich habe mir gerade das Falsche hier aufgemacht. Aber ich meine 112,5 Milliarden Dollar. Und Gewinn liegt, glaube ich, bei 6,9. Jetzt habe ich mir den falschen...
Ich glaube, das ist der falsche Monat.
Fürs Jahr.
Ach, das ist der falsche, Entschuldigung.
Fürs Jahr.
Nee, warte mal, ich hab's offen. So, ich hab's.
Mann, ist das hier klein. Ich glaube nicht, dass ich so falsch liege.
Ist das hier klein gedruckt?
Komm, du hast doch Auge wie ein Lux.
Ja, gehabt. Lass mal stecken. So.
Was hast du denn für Link aufgerufen damit?
Net Revenue.
Hier finanzen.net.
Q4, Fiskaljahr 13, 29,1 Milliarden Umsatz.
Nee, jetzt mal nicht Q4, ganze Jahr interessiert
uns. Das ganze Jahr, genau. 112,3.
Siehste?
Im Vergleich zu Fiskaljahr 12, 120,4.
Minus 8%.
Minus 7%.
Ja. Sorry.
Ja. Wie auch immer, 7%.
Ja. Profit? Net? Profit?
6,9. Ne, 6, ich bin, das ist wirklich klein. Das ist ja wirklich grauenhaft. Wie kann man auf diesen Devices überhaupt was lesen? Operating Margin 6,4%. Net Earnings 5,1 Milliarden. Im Vorjahr hatten sie einen Verlust von 12,7. Da hatten sie aber abgeschrieben. Genau. Da hatten sie Autonomie abgeschrieben und noch irgendwas anderes. Mhm. Genau, deswegen kann man es nicht schön vergleichen. Wenn man es... Oh, das ist ja wirklich grauenhaft.
Ich glaube, da können wir schon mit arbeiten mit den Zahlen jetzt, oder?
Das ist ja wirklich grauenhaft.
Also der Report selber ist ja optisch schön gemacht. Ne? Habt ihr den mal gesehen, wie die das da mittlerweile machen?
Nee.
Also
wo bist du denn?
Auf der HP-Webseite. Das ist der Link, der unten angegeben ist. Da ist das ja wirklich alles
super, das ist ja schön.
Super schön aufbereitet. Ja, jede einzelne Gruppe, dann nochmal die Sparten, Plus und Minus.
Das ist cool.
Aber für so kurzsichtige Leute wie mich ist das gar nicht so schlecht, glaube ich.
Ja, also...
Also da ist ja echt so ziemlich alles runtergegangen.
Im Jahresvergleich, ja.
Also im Jahresvergleich ist alles runtergegangen. Also, und zwar ordentlich. Also Personal Systems, da haben wir ja Notebooks, Desktops drin. 10% runtergegangen. Printergeschäft ist 3% runtergegangen. Enterprise-Geschäft ist 8% runtergegangen. Enterprise Group ist 5% runtergegangen. Software-Geschäft ist 4% runtergegangen. Und HP Financial Services ist 5% runtergegangen. Also im Jahresvergleich ist alles nach unten gegangen.
Ja.
Muss man schon einfach mal so sehen. Ich glaube, was Andreas uns mitteilen wollte, war, dass...
Im Quartalsvergleich...
Eine positive Tendenz
langsam festzustellen ist.
Tendenz offensichtlich
die angestrebte Turnaround der ehemaligen eBay-Chefin langsam greift.
Sehe ich absolut so.
Personal ist ja genug abgebaut worden, das muss sich ja auch irgendwann mal niederschlagen.
Also interessant ist ja auch dann, genau, das sind so die Zahlen, interessant ist, dass nach dem letzten Quartalsbericht kann ich mich noch gut dran erinnern, da saßen wir nämlich auch hier zusammen.
Ja.
Da konntest du zusehen, wie der Aktienkurs von HP runtergegangen ist.
Ja.
Die Zahlen waren auch nicht gut.
Ja.
Ja. Jetzt berichtet HP Zahlen, die eigentlich vom, wenn du so drauf schaust, auch nicht gut sind. Mhm. Was macht der Aktienkurs?
Geht hoch.
Der geht hoch. Mhm. Und zwar richtig stark. Heute also 7,65% aktuell ist er hochgegangen. Offensichtlich, weil die Investoren der Meinung sind, Talsohle ist durchschritten, jetzt geht's wieder aufwärts.
Ja,
ne?
Ja.
Und das ist natürlich eine ganz interessante Entwicklung. Ich habe das jetzt aber mal verglichen mit einem anderen großen Global Player der IT-Industrie, nämlich mit IBM.
Mhm.
IBM, also ist auch eine ganz interessante Entwicklung, weil IBM von der Umsatzentwicklung her eigentlich eine ähnliche Linie fährt oder ausweist wie HP. Kriegt nur keiner so richtig mit, beziehungsweise HP steht viel mehr unter Beobachtung und auch unter Beschuss als die IBM. Tatsache ist aber, dass IBM, seitdem Ginni Rometty den Chefposten übernommen hat, der Umsatz nur eine Richtung kennt, nämlich nach unten. Ne? Mhm. Das heißt, seit der Amtsübernahme der Managerin Anfang 2012 sind bei IBM 6 Quartale in Folge die Umsätze runtergegangen. Ne? Dementsprechend ist natürlich auch bei IBM die Aktie abgestürzt und liegt jetzt irgendwie auf Dollarbasis bei $177 oder sowas, knapp unter über 52 Wochen, Wochen tief.
Ja. Mhm.
So, und jetzt habe ich mir die beiden mal verglichen. IBM hat 2012 einen Umsatz gemacht von $104 Milliarden.
Mhm.
HP hat jetzt für dieses Geschäftsjahr 2013 $112 Milliarden ausgewiesen. IBM stellt einen Börsenwert dar von $193 Milliarden.
Mhm.
HP 48 Milliarden Dollar, beziehungsweise jetzt nachdem der Kurs gestiegen ist, $51 Milliarden.
Also ein Viertel.
Also deutlicher Unterschied, obwohl HP mehr Umsatz macht. Woran liegt's? Auch darüber, darauf kann ich euch eine Antwort geben. Mhm. Nämlich schauen wir uns mal den Gewinn pro Aktie an. Mhm. Jetzt gehe ich andersrum vor. Der liegt bei HP bei $3.55. Mhm. Ungefähr. Im letzten Jahr waren es 4,01 oder sowas. Mhm. Aber also dem Bereich. Mhm. IBM $15.25. Mhm. Also deutlich profitabler. Ja. Die IBM als die HP. Und das macht die unterschiedliche Bewertung
auch. Und
das zeigt aber auch, wo die HP hin muss.
Ja,
das ist richtig. Also die müssen die Profitabilität unbedingt steigern.
Aber und nun da glaube ich. Sprichst du wieder Leo Apotheker das Wort.
Bitte?
Nun sprichst du wieder Leo Apotheker das Wort. Der so. Wollte da ja hin.
So. Der wollte dorthin, ja.
Ja, aber das ist ja auch eine vernünftige kaufmännische Einsicht. Also das, so
das haben wir aber letztes Jahr noch ganz anders gehört. Ja? Ja.
Stimmt doch gar nicht.
PC-Geschäft verkaufen, Mensch. Software zukaufen. Ja,
ja. Ja ist ja auch eine richtige Strategie.
Ja, ja, absolut.
Hat ja auch Gerstner bei IBM so gemacht in den 90er Jahren, war absolut der richtige Weg. Was Apotheker gemacht hatte, das waren irgendwie einfach falsche Entscheidungen, die er da getroffen hat und hat für Firmen und viel Geld ausgegeben, die es halt nicht wert waren und so weiter und so fort.
Ja, aber das PC-Geschäft hätte er trotzdem verkaufen können, ehrlich gesagt.
Ja.
Wäre ja der richtige Zeitpunkt eigentlich gewesen.
Unterschied zu IBM war natürlich, IBM hat eine Milliarde Dollar im Jahr Verlust mit PCs gemacht. HP macht Gewinn mit PCs. Insofern ist da nicht der Leidensdruck. Aber die Profitabilität muss natürlich deutlich gesteigert werden.
Also Profitabilität ist dann natürlich das Problem. Mhm. Ja, klar. Mhm. Aber deswegen,
ich glaube aber trotzdem, dass dafür HP, also die mit einer Bewertung jetzt von 50 Milliarden Dollar, dass da noch so viel Luft nach oben ist.
Also diese Bewertung ist ein Witz, das sehe ich auch so. Ja. Die Profitabilität und vor allem das Zusammenspiel des Ganzen ist ja das, was die Frau Wittmann in einer Fünfjahresaktion jetzt drehen und auf die Beine stellen möchte. Mhm. Und das ist unter Gerstner auch bei IBM ja nicht von heute auf morgen gegangen.
Nein.
Das ist ja ein langer Weg gewesen. Und meines Erachtens haben bei HP gerade über diese CEO-Wechsels von Fiorina zu Mark Hurd zu Apotheker so viele Basics und grundlegende Dinge nicht mehr funktioniert.
Ja.
Und man sah es den Produkten auch an. Und jetzt siehst du es den Produkten wieder an, dass die mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein plötzlich nach draußen gehen und da Produkte auf den Markt bringen, die sich sehen lassen können. War in der Zwischenzeit nicht unbedingt so.
Ich bin ja mal gespannt. Die HP hat natürlich produktseitig eben auch noch Lücken.
Ja, ja, ja.
In dem ganzen Smartphone.
In dem Smartphone, Mobility-Bereich. Wo Lenovo jetzt ja die Apple angreift.
Wer war es denn nochmal? Der hatte doch irgendwie sowas in Aussicht gestellt, dass da was kommt. Das war doch der.
Ja.
Sag schnell.
Ja, ich habe
was dabei.
Smartphones habe ich.
Ja.
Kinne.
Ja.
Hm? Kinne hatte es damals in Aussicht gestellt, oder was meint er?
Ja, nee, der hat das damals auch in Aussicht. Da gab es ja zwischendrin auch mal welche, wurden aber zurückgezogen.
Komme jetzt nicht drauf.
Hat das der Jochen Erlach gesagt?
Ja, der Erlach, genau.
Wo wir damals zusammen saßen auf dieser Presseveranstaltung.
Ja, er hat sich ein bisschen...
Er war sehr diplomatisch.
Ja.
Er war sehr diplomatisch.
Er hatte gesagt, er würde sich wünschen, dass
es war jeder... Es war ein sehr dicker Blumenstrauß durch den das Kram.
Stimmt. Genau.
Hätten sie da ja schon alles längst machen können.
Da hatten sie ja schon
haben,
gemacht.
Die haben ja Palm OS gehabt.
Palm, also dass sie da nichts draus gemacht haben, das waren
wären mit Android
brutal schwerer Fehler
gekommen.
Ja.
Wären mit Apple, also hätten wir völlig was Eigenständiges gehabt, ein super ausgereiftes Betriebssystem etc.
Ja.
Naja, gut, das machst du ja. Hilft ja nichts, da so nachzuzerrocken. Aber HP gibt's noch einen zweiten Punkt, den wir notiert haben. Andreas, da musst uns du, ja, da sagst du ein bisschen was dazu. Weil da hast du auch einen schönen Beitrag dazu geschrieben.
Ach, ich weiß wieder, was du meinst.
Da geht's nämlich um das Thema WKZ.
Um das Thema WKZ habe ich einen Beitrag geschrieben.
Werbekostenzuschuss.
Werbekostenzuschuss.
Für alle, die mit der Abkürzung nichts anfangen können.
Werbekostenzuschuss, ja. Und der Beitrag war da ging es ja darum, dass HP von führenden E-Tailern oder überhaupt von E-Tailern Werbekostenzuschüsse zurückgefordert hat, weil die Werbekostenzuschüsse nicht zweckgemäß verwendet wurden. Das ist ein ganz interessantes Thema gewesen. Der Artikel steht online auf channelcast.de. Mhm. Jeder sollte sich den mal durchlesen und viele Vertriebler sollten ihn sich hinter die Ohren schreiben. Es geht darum, dass Hersteller ihrem Channel WKZ zur Verfügung stellen, um Werbung zu machen. WKZ, Werbekostenzuschuss. Was dann mit den Werbekostenzuschüssen passiert, ist unterschiedlich. Manchmal wird Werbung damit gemacht, manchmal wird mit einem Teil Werbung gemacht und ein großer Teil des WKZ landet im Produktpreis. Und das ist ganz ungünstig, denn wenn die Produkte zu billig sind oder wenn die Produkte in einem Kanal zu billig werden, überschreiten die gern mal Kanalgrenzen. Das heißt, wenn der E-Tailer viel genug Werbekostenzuschuss WKZ in seine Preise einrechnet, sind die Preise so günstig, dass der Händler sie in der Distribution nicht mehr günstiger bekommt und dann natürlich beim E-Tailer kauft. Geschehen ist das im HP-Umfeld bei mehreren E-Tailern. HP hat einen, eine Abteilung, die sich, ich glaube, End-User-Verification nennt. Große Hersteller haben so Abteilungen. Bei der IBM gibt es eine Abteilung, die nennt sich Revision. Die schauen sich dann halt alle Deals an und schauen, wir haben investiert und sind die Gelder richtig verwendet worden? Waren die Rabatte richtig? Haben die es die richtigen Leute bekommen? Es wurde festgestellt, dass sehr viele Händler bei E-Tailern kaufen, weil die Preise eben sehr niedrig waren und weil WKZ nicht sachgemäß oder bestimmungsgemäß verwendet worden ist. Und in solchem Fall kann man es zurückfordern. Amazon war nicht betroffen. Mhm. Oder zumindest nicht in Deutschland, das weiß ich nicht. Mhm. Zumindest nicht in Deutschland. Mhm. Vielleicht hat man sich mit denen in USA auf anderem Wege geeinigt, weiß ich nicht. Mhm. Es waren sehr prominente deutsche E-Tailer beteiligt und es ging um Summen in Millionenhöhe. Es ging um richtig viel Geld. Man kommt als E-Tailer aus der Nummer auch nicht raus. Das heißt, man muss rückerstatten, ob man möchte oder nicht, und hat dann halt die Konsequenzen an der Backe, die nicht so sonderlich lustig sind. Bei HP hat die ganze Aktion, die aus USA kam, für vermischte Reaktionen gesorgt. Es ist natürlich der Vertrieb, der dann sagt, um Gottes Willen, wie können wir denn und kaufen uns die E-Tailer denn noch irgendwas ab? Wo man auf der anderen Seite dann aber auch sagen muss, Produkte verschenken kann ja jeder. Wenn man das Produkt billig genug macht, dann geht das schon. Und das ist ja nicht der Sinn von Geschäft. Und das ist ja auch nicht der Grund, weshalb man eine Kalkulation auf ein Produkt hat und einen Kanal, auf dem das Produkt dann zu den Kunden kommt. Ich selber begrüße die Aktion. Ich finde kanalsauberes Arbeiten was erheblich Wichtiges und ich finde, es gibt durch solche Aktionen, und ich habe auf den Artikel relativ viele Zuschriften bekommen und wurde auch angesprochen, es gibt in unserer Branche zu viel derartige Praxis. Es wird zu schnell mit dem Preis runtergegangen und es wird zu viel Ware verschenkt. Ja. Also nicht im Sinne von gratis rausgeben, aber im Sinne von deutlich unter Preis, aber auch unter Wert. Mhm. Ja.
Genau.
Und insofern finde ich es wirklich gut, was HP da gemacht hat. Und es wäre zu wünschen, dass die Hersteller wirklich erheblich stärker auf ihre Kanäle achten. Wir hatten die Diskussion ja vorhin, in was für einer Profitabilitätsfalle zum Beispiel so ein Distributor sitzt. Mhm. Und dann ist ein Distributor und sieht dann, okay, wir bringen Produkte zum Preis auf den Markt, weil das ist der Preis, den wir haben. Und bei Amazon oder sonst wo sind die billiger. Das kann ja wohl gar nicht sein.
Ja.
Und die Distribution war in der Vergangenheit, glaube ich, nicht immer selbstbewusst genug, zum Hersteller zu sagen, pass mal auf, Freunde, dieses Spiel machen wir nicht mit. Entweder ihr spielt nach sauberen Spielregeln oder wir lassen das ganze Thema.
War dann da nicht in dem Zusammenhang oder vor einiger Zeit nicht auch noch im Gespräch, dass was WKZ anbelangt, es unterbunden werden sollte, dass dieser in irgendeiner Form auf den Preis eingerechnet wird, WKZ und Bonuszahlungen,
dass die
einfach zielgebunden sind für Marketing, Ausbildung
etc. pp. Natürlich, das ist das Problem ist halt immer genau das zu kontrollieren und du brauchst auch den Willen, das zu kontrollieren. Mhm. und man schaut ja gern mal weg. Und dann sagst du, okay, um einen Deal zu kriegen, dann haben wir noch irgendwo einen Bonus, der vielleicht kommt, wenn wir eine bestimmte Schwelle schaffen. Und wenn wir das Projekt dann noch reinnehmen, dann kriegen wir den und dann rechnen wir es schon mal rein. Mhm. Also es ist erheblich schwierig.
Mhm. Und aber dann kann man, wenn es ja so schwierig ist, dann kann man sich doch solche Ankündigungen eigentlich auch sparen, oder?
Was für
Ankündigungen? Wenn man es nicht durchsetzt, ja, wenn man...
Nein, schau mal, Christian, das liegt ja, also in einem... Warum ist das überhaupt so problematisch? Weil in so einem Unternehmen natürlich total unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen. Du hast einen Vertrieb, der erheblich stückzahlgetrieben ist, na klar, der erheblich auf Quartalsergebnissen setzt, die er erreichen muss, und der muss die irgendwie erreichen, sonst hat er hinten dran ein Problem und eine Erklärungsnot. Und dann hast du auf der ganz anderen Seite des Unternehmens irgendwo ein Controlling sitzen, die schon gut finden, wenn viel Umsatz kommt, aber die dann auch schauen, wie profitabel ist das Ganze und wie wird da das Geld verwendet. Und da gibt es halt massive Interessenkonflikte. Und gerade im Channel prallen die gern aufeinander, weil man damit Geld sehr viel bewegen kann. Und dann wird halt mal Geld von A nach B geschiftet, obwohl das da nichts verloren hat. Mhm. Meines Erachtens zweifelhaft. Hat auch nichts mit nachhaltig zu tun und mit... Es hat auch nichts mit Geschäft im eigentlichen Sinne zu tun. Es ist eine Art, Produkte zu verschenken. Mhm. Meines Erachtens überhaupt nicht zielführend. Mhm. Es gibt viele Arten, Produkte zu verschenken. Und das WKZ-Spiel ist nur einer. Ein anderer, der inzwischen fast überall unterbunden ist, war ja dieses sehr beliebte Spiel, Projekte zu überkaufen.
Ja.
Hat jeder bereitwillig mitgespielt. Und irgendwann kommt halt das Controlling und rechnet mal nach und schaut, was ist da eigentlich gegangen? In dem Moment, wo ein Seriennummern-Tracking und wo solche Tools vorliegen, kann man das ja machen. Also, es gibt viele Arten, Produkte zu verschenken, und das Überkaufen von Projekten ist weitgehend unterbunden. Also das funktioniert so.
Aber du
ich
hast ja schon
ein Projekt mit 100 Stück und ich melde 150 an und die 50 verkaufe ich dann.
Ja.
Verschenke ich dann billiger.
Du hast ja schon einen Artikel fürs Blog angekündigt, wo du dich dem Thema mal widmen möchtest.
Sieben Arten Produkte noch günstiger zu verschenken.
Genau.
Ja, da arbeite ich in der Tat dran.
Ja.
Das ist aber eine relativ, also der ist
umfangreich. Ja,
der wird ein bisschen aufwendiger als der WKZ-Artikel, aber über die WKZ-Thematik bin ich halt wieder drauf gekommen.
Ja.
Interessante Geschichte am Rande aus der Historie. Es gibt ja bei IBM diese Revision, die sich alle Deals anschaut, und die Revision, die dann hergeht und sagt, okay, da hat ein Systemhaus also Distributionskonditionen bekommen, hat es die eigentlich zurecht bekommen, wo sind die Produkte hingegangen, wir glauben nicht, muss zurückzahlen. Das gab einen sehr prominenten Fall, das war die in Übersee am Chiemsee, die Hightech, die betroffen waren. Das ist sehr lange her, das ist also garantiert 15 Jahre her oder sowas. Und damals erzählte mir dann jemand aus dem Umfeld, naja, die IBM-Revision ist also berühmt-berüchtigt, und zwar so berühmt-berüchtigt, dass es angeblich in Italien schon mal zu einem großen Fall von, da ist ein IBM-Gebäude abgebrannt, in dem das ganze Archiv und andere Unterlagen waren. Und der Brand hatte anscheinend zu tun mit der Ankündigung, dass die Revision vorbeikommt und sich das alles anschaut. Aber das ist mit Sicherheit schon 20 Jahre her und ist jetzt irgendwie verjährt. Aber das ist, sind halt diese Interessenkonflikte in diesen Unternehmen, die dann halt aufeinander prallen.
Mhm. Ja.
Genau.
Okay. So viel zum Thema HP. Und, was wir noch ein bisschen sprechen sollten, ist Microsoft. Gibt's auch noch ein paar interessante Sachen. Microsoft wird ja Nachbar von mir quasi, also zumindest von meiner Arbeitsstätte.
Microsoft zieht nach Schwabing.
Schräg gegenüber, die werden ja ihren Mietvertrag nicht weiter verlängern in
Unterschleißheim,
sondern nach München reinziehen und dort in die sogenannte Parkstadt Schwabing.
Da wird's aber ganz schön eng, ne?
Ja, da wird's echt eng, und das ist auch, also das wird schon wirklich heftig.
Da sitzt doch die Fujitsu auch.
Ja. Da sitzt die Fujitsu auch.
Da sitzen doch noch mehr.
Da sitzt noch einiges, und diese ganze Siedlung ist ja überhaupt nicht dafür ausgelegt für so viel Gewerbe, und vor allen Dingen es entstehen ja jetzt schon riesen Parkplatzprobleme. Mhm. Also Kollegen berichten heute schon, wenn du nicht vor 7 Uhr kommst, kriegst du einfach keinen Parkplatz.
Vor 7 Uhr?
Ja, muss vor 7 kommen, dann hast du noch die Chance auf einen Parkplatz. Ansonsten wird's einfach schlecht.
Mhm.
Und wenn da jetzt nochmal so ein Unternehmen kommt und die bauen da dort Arbeitsplätze für 1700 Mitarbeiter, dann kannst du ja nochmal ausrechnen, was da nochmal on top kommt. Interessant ist ja schon, dass von den 2800 Microsoft-Mitarbeitern ja nur 1700 dann dort auch tatsächlich konkreten Arbeitsplatz bekommen werden.
Mhm. Und die restlichen ins Homeoffice.
Der Rest geht ins Homeoffice oder
so. Oder nach Hause. Ne? Ja. Legt euch gehackt. Ja.
Wow. Also Unterschleißheim wird ganz aufgegeben.
Unterschleißheim wird ganz aufgegeben und aha, ich glaube ja noch zwei andere Standorte. Ne? Oh ja. Bochum und ich habe es jetzt nicht in Erinnerung. Ja. Kleinere Sachen ja, waren noch.
Dependance waren auch. Warum macht denn Microsoft das? Warum möchte Microsoft nach Schwabing? Ist das dieser allgemeine Trend, dass Microsoft meint, man muss hipper werden und in eine vernünftige Gegend ziehen, so ähnlich wie Google oder wie Facebook
also,
oder was?
Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mussten die auf jeden Fall sich vergrößern.
Ne? Das hat alles aus allen Nähten geplatzt.
Ja, wobei, aber das wäre ja eine Verkleinerung.
Bitte?
Das wäre ja aber eine massive Verkleinerung.
Wenn man den Zahlen diese Information, glaubt, die Christian jetzt hat, die kenne ich nicht, aber die wird sicherlich stimmen. Ob das jetzt eine Verkleinerung ist, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das war auf jeden Fall das, was er gesagt hat. Wir müssen uns verändern und München hat da offensichtlich ein attraktives Angebot gemacht. Für Unterschleißheim ist es natürlich gar nicht schön, also für die Stadt.
Microsoft war da schon immer.
Der Bürgermeister hat sich ja da auch extrem eingesetzt, dass die auf alle Fälle da bleiben. Ne? Das ist ja für die schon echt ein herber Schlag.
Ja, natürlich. Ja.
Also das
da sind einige Firmen ja weggegangen.
Aber die haben dort sicher extrem gute Angebote bekommen, um da nach München zu gehen. Ja. Und ich meine, Parkstadt Schwabing hört sich, wie gesagt, nett an. Wenn du auf den Stadtplan schaust, wirst du mal als erstes erkennen, dass das mit Schwabing überhaupt nichts zu tun hat.
Das ist ja außerhalb des Mittleren.
Das ist Milbertshofen.
Ja.
Das ist Milbertshofen.
Ja, du sprichst es ja gelassen aus.
Das ist Milbertshofen.
Jeder andere würde sagen
Nordschwabing. Wird aber in Immobilienkreisen eben Parkstadt Schwabing.
Ja, die sagen alle Nordschwabing, aber das ist nicht Nordschwabing.
Nein, das ist Milbertshofen.
Milbertshofen.
Es ist definitiv so. Ja. Aber ich meine, für die Immobilienheinze, da geht ja Schwabing mittlerweile bis kurz vor Ingolstadt.
Das Stadion ist auch in Schwabing.
Ja, ist also
Schwabinger Allianz Arena.
Genau. Schwabinger Allianz Arena, ganz genau, ja. Hier irgendwo der Pampa liegt. Also, das ist
ja Wahnsinn.
Irgendwie ganz komisch.
Also, das fand ich eine interessante Nachricht. Ich fand die Nachricht auch interessanter als die Nachricht, dass HP umzieht und auf die andere Straßenseite zieht. Aber die Microsoft, das fand ich wirklich interessant. Hm. Ja. Habt ihr euch das mal angeschaut, wo jetzt gerade das Gebäude für Google entsteht? Mhm. An der Arnulfstraße ist ein Riesengelände für massiv viele Google-Mitarbeiter. Das ist ja beim
CANCOM. Apple quasi,
oder? Zwischen Apple und CANCOM.
Ah, ja, okay.
Und Apple sitzt da an der Hackerbrücke auch in einer sehr schicken Lage. Ja, ja. Donnerwetter. Ja. Nobel geht die Welt zugrunde. Ja. Ja, da muss Microsoft auch in die Stadt ziehen.
Natürlich. Die Parkstadt Schwabing.
Bitte. Naja, Parkstadt Schwabing.
Genau. Naja, was gibt's noch von Microsoft zu berichten? Vorgestern erregte eine Stellungnahme der Hardware-Managerin bei Microsoft doch für etwas Verwunderung. Mhm. Ich weiß es nicht, wie ernst man das ganze Thema nehmen kann und darf. Sie hat jedenfalls gesagt, dass es in Zukunft keine drei Windows-Versionen mehr geben wird, sondern dass man das alles zusammenführen wird in ein Betriebssystem, also eine Windows-Version. Bisher gibt es ja das normale Windows, so wie wir es von Desktop kennen. Es gibt das Windows RT und es gibt das Windows für mobile Geräte, für Smartphone. Ja. Und sie sagt also, das wird über kurz oder lang, wird das alles zusammengeführt werden zu einem Betriebssystem.
Ich habe diese Entwicklung Windows RT nie verstanden.
Windows RT?
Das war eine Geburt aus der Not heraus.
Das war doch so eine Sinofsky-Geschichte.
Ja, das war aus der Not heraus geboren in meinen Augen, um auf Geräten, die einen sehr schwachen Prozessor haben, da waren ja ARM-Prozessoren drin, irgendwas hinzubekommen. Da konnte es ja, glaube ich, noch nicht mal native Programme drauf starten. Ne? Also das war ja sowieso der Oberflop. Also das fand ich mal ganz interessant, dass sie da doch darüber nachdenken und das unterstützt ja eigentlich den Weg, den ja auch der Mitbewerber Apple hier ein Stück weit geht. Auch dort gibt es ja eine extreme Annäherung zwischen den Betriebssystemen, was man auf den mobilen Geräten drauf hat, also iOS und dem Desktop-Betriebssystem. Dass man weiter beschnitten wird, ein Stück weit auch in meinen Augen und man versucht es da auch ein Stück weit zusammenzuführen oder zumindest sehr ähnlich zu machen.
Also da bin ich mal ganz gespannt, ob sich das nochmal bestätigt und ob es da auch nochmal ein paar weitere Informationen dazu gibt, von welchem Zeithorizont da ja gesprochen wird. Ja. Machen kann man es sicherlich.
Sag mal, Microsoft, habt ihr gehört, dass Microsoft dieses Mitarbeiterrating abschafft?
Ja.
Das fand ich eine extrem spannende Nachricht. Bei Microsoft gibt es so ein Mitarbeiterrating-System, oder muss man sagen, gab es, das wird jetzt abgeschafft.
Ja. Im Prinzip dasselbe in der Art, wie es bei GE halt gab, ne?
Ja.
Von Jeff Welch.
Von Jeff Welch, also immer 10%, hinteren 10%, immer die Low-Performer, genau. immer abbauen.
Man muss seine Teams einteilen in Top-, Mittel- und Low-Performer. Mhm. Und selbst wenn ein Team super ist, musst du Low-Performer ausweisen. Mhm. Was
völlig absurd.
Was meines Erachtens komplett absurd ist. Und was wohl bei Microsoft, da gibt es sehr interessante Artikel zu. Es gibt einen sehr ausführlichen Artikel in der Vanity Fair, der leider nur in Bruchstücken online steht und den man in einem Heft von letztem Jahr April nachlesen muss. Das ist jemand, der hatte mit erheblich vielen Microsoft-Mitarbeitern, noch Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern gesprochen. Und dessen These war, durch dieses System schafft man sich intern mehr Konkurrenz als extern. Das heißt, jeder schaut dann nur noch intern, wie er sich gegenüber den anderen positioniert. Und keiner schaut, wie muss ich mich extern positionieren. Und der auch die These vertritt, dass erheblich viele Entwicklungen, die gescheitert sind, genau an diesem Prinzip gescheitert sind, weil sich letztendlich keiner mehr getraut hat, irgendwas in die Hand zu nehmen. Ja. Ein E-Book-Reader, Zune-Projekt, das war so ein MP3-Spieler, glaube ich.
Ja.
Also dass etliche Projekte wirklich genau daran gescheitert sind und letztendlich sehr viel Innovation aufgrund dieser Ranking-Geschichten auf der Strecke geblieben ist.
Sehr interessant, weil Marissa Mayer will das ja gerade jetzt bei Yahoo einführen und hat dafür ja auch viel Prügel jetzt eingesteckt. Ne?
Ja.
Wobei ich sagen muss, natürlich Low-Performer oder Leute, die einfach nur mitgeschleppt werden und wirklich nichts zum Unternehmenserfolg beitreten, die haben dann auch in so einer Firma auch nichts zu suchen. Ne? Also
das ist ja unbestritten.
Das ist völlig klar, ne? Aber dieses rigide System,
10%, du musst, egal ob du gut bist oder nicht, ne?
Ja, das ist völlig
klar. Das ist natürlich dann irgendwo absurd.
Ja. Ja. Also insofern finde ich es ganz schön, dass abgeschafft wird. Und aus irgendeinem Grund bringe ich das immer mit dem CEO von denen in Verbindung. Ich weiß aber nicht, ob das von dem wirklich eingeführt worden ist.
Keine Ahnung.
Von welchem CEO?
COO von Microsoft.
Ach so, von
dem CEO. Kevin Turner.
Also.
Tja.
Aber schön, dass und ich glaube übrigens, dass bei Yahoo die Situation eine ganz andere ist. Also bei Yahoo.
Die müssen ja tatsächlich abbauen.
Vor allem müssen die Yahoos mal in die Gänge kommen. Mhm. Ich habe jetzt einen sehr interessanten Beitrag gesehen auf AllThings.de. Mhm. Da ist ja die Kara Swisher, die ständig irgendwelche Memos von Yahoo bekommt, interne Memos abfängt und veröffentlicht. Bei Yahoo gibt's also die Debatte, es gibt ja Yahoo Mail. Mhm. Und Yahoo Mail wurde relaunched und kann ganz viel und ist eigentlich ein ganz tolles Produkt. Und
die Mitarbeiter kotzen alle.
Und die Mitarbeiter sollen das verwenden, weil man verwendet nämlich intern
Outlook.
Exchange und Outlook. Mhm. Und jetzt ist Befehl von oben, die Mitarbeiter sollen also das eigene System verwenden und Outlook wird demnächst abgeschaltet. Mhm. Und jetzt gibt es ein internes Memo, das ist wirklich witzig. Ich habe es gelesen, das ist die Personifizierung an Hilflosigkeit vom Kommunikationschef in Zusammenarbeit mit dem Mailchef, die dann die Mitarbeiter überzeugen wollen, doch umzusteigen. Und die sagen, ja, bis jetzt wären nur 20% umgestiegen und die das dann versuchen, mit allen möglichen Mitteln schmackhaft zu machen, wo ich sage, es ist komplett hilflos und es kann doch nicht sein, dass sich in einem Unternehmen wie Yahoo die Masse der Menschen weigert, das eigene Produkt einzusetzen und stattdessen was von Microsoft zu nehmen, was sie vom Wesen von Yahoo eigentlich einen völlig uncoolen Scheiß finden müssten. Mhm. Es ist absolut irre. Und das sagt ja wahnsinnig viel über Yahoo aus.
Ja.
Ich habe, als ich das gelesen habe, das Memo, habe ich gedacht, Yahoo, wäre wahrscheinlich am besten, wenn man die ganze Firma abwickelt, alle nach Hause schickt und dann neu einstellt und ganz von vorne auf der grünen Wiese anfängt.
Die müssten wirklich ein Reset machen, ja.
Wahnsinn.
Ja, wenn du überlegst, als Yahoo damals gestartet ist, das war ja die Internet Company schlecht.
Was war das? Was war das?
Jeder wollte und zu eine Yahoo. Stimmung.
Wahnsinn.
Das war ja einfach. Ja. Aber, ja.
Und heute ist es eine Firma, die sich an ihren Outlook Exchange Installationen festhängt. Ja, Wahnsinn. Ja, wirklich Gott. Das ist eine Aufgabe. Und bei so einer Firma kann ich dann schon verstehen, dass man zu sehr rigiden Mitteln greift. Ich meine, deswegen hatte Marissa Mayer ja auch dann gleich zu Anfang die Homeoffice-Lösung alle abgeschafft und alle Leute in der Zentrale zusammengeholt. Die haben gekotzt.
Hm. Ja, klar. Weil sie es alle bequem gemacht.
Weil sie halt arbeiten müssen. Ja. Ich glaube, da ist über Jahrzehnte nichts gelaufen.
Das ist richtig.
Wahnsinn.
Lass uns noch ein Wort verlieren über ein Unternehmen, das vor einer ähnlich großen Herausforderung steht, sich für die Zukunft fit zu machen. Und das ist Intel. Da gab es ein ganz, wie ich finde, interessantes Interview und Bericht mit dem Chairman von Intel, dem Andy Bryant. Und der hat also was wortwörtlich gesagt, I was personally embarrassed that we seem to have lost our way.
Ja.
Also das ist ja
ziemlich, lost their way, yes.
Ziemlich deutliche Aussage.
Ja.
Und der CEO, der Brian, wie spricht man denn richtig aus? Czernik?
Ja, haben wir schon mal drüber gerätselt.
Czernik?
Weißt du nicht, Kranich oder so?
Ja, so ungefähr wird es geschrieben. Es ist nur dummerweise noch so ein Z.
Da ist ein Z drin, ja.
Von daher, das macht die Aussprache dann ein bisschen schwieriger. Aber wie auch immer, der hat jetzt mal so ein bisschen erzählt, in welche Richtung Intel marschieren will. Und da ist schon mal interessant zu sehen, dass das Thema, für das sie eigentlich stehen und das man so, denke ich, auch sehr stark wahrnimmt, nämlich die Produktion von Chips, von Prozessoren dort natürlich nicht mehr im Fokus stehen wird, sondern man sich anderen Geschäftsfeldern widmen wird. Das wird unter anderem sein Big Data. Das wird sein Cloud-Business. Das soll sein High-Performance-Computing. Gibt's ja auch mit Nvidia und so weiter und so fort. Und hochintegrierte Smartphone-Chips. Also das sind so die wesentlichen Geschäftsfelder.
Wo Intel hin will.
Wo Intel hin möchte. Und noch eine interessante Aussage war von ihm, und da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, er hat ganz klar gesagt, er möchte sich von der starken Umarmung von Microsoft lösen.
Ach nee.
Und das ist, ja, denke ich, jetzt mal so ein deutliches Zeichen dafür, worüber wir schon immer gesprochen haben, dass man sagt, das ist diese disruptiven Kräfte, die jetzt wirken, dass man dieses Monolith Intel, Microsoft, das über Jahrzehnte hinweg Wintel funktioniert hat, aufbricht. Zusehends. Also
das ist so.
Kehren sich einfach langsam
das den Rücken zu. Das siehst du überall. Sagen,
wir können nicht mehr miteinander, sondern wir müssen jetzt unsere eigenen Wege gehen, weil sonst
haben wir beide ein Problem. Die Partner bröseln doch auch weg. Die HP bröselt, die Acer, JT Wang hat wie oft über Microsoft gelästert. Der Vorgänger von dem Schwanich hat schon in Taiwan dann gesagt, ja, Windows 8 ist ja eine Katastrophe.
Ja.
Also das ist alles in höchster Auflösung. Die Welt findet sich neu.
Mhm.
Spannende Welt wird's.
Spannend, ja.
Spannende IT-Welt mit ganz neuen Konstellationen, neuen Chancen.
Wobei ich da auch sehr gespannt bin, mit welchen Produkten Intel dann kommen wird. Weil das sind ja jetzt erstmal so, ich sag mal, Visionen. Big Data, ja, was für Produkte wollt ihr da dann tatsächlich dann anbieten?
Und es sind ja zufälligerweise die Themen, die jetzt im Moment alle Welt in
machen gerade ziemlich viele.
Ne? Wer macht denn jetzt alles Big Data? Also von Tech Data bis jetzt dann zu Intel sind wir dann vollständig.
Ja.
Und alle Systemhäuser sonst machen. Also ich weiß nicht genau, ob da.
Ja, genannt wurde ja auch noch das Thema Auftragsfertigung, also dass sie ihre ganzen Fabriken öffnen wollen, auch für andere Produzenten, denen auch die Infrastrukturen zur Verfügung stellen wollen, Auftragsarbeiten machen.
Früher auch undenkbar.
Undenkbar, dass da irgendeiner
reingekommen wäre. Wir haben das Design, wir haben den Prozess, wir haben militarisiert, wir bauen die nächste Fab.
Die sind sogar so weit wahrscheinlich, dass sie da eine AMD-Chips produzieren lassen würden.
Also eine AMD ist ja nicht eben die Rakete unter den Prozessorherstellern. Ja.
Gut, das vielleicht noch zu Intel.
Also ich fand das wirklich erstaunlich.
Ja.
Also auch diese diese Offenheit, mit der sich bei Intel jemand hinstellt, und die Freunde waren ja in der Vergangenheit alles andere als offen. Korrekt, die waren so die Unsterblichen, Unbesiegbaren und politisch super korrekt.
Ja. So, dann schauen wir mal weiter in unsere Liste. Seht ihr noch konkret Themen bzw. Hersteller, wo ihr sagt, da müssen wir unbedingt noch was drüber machen? Samsung hat man jetzt auch relativ viel schon drüber gesprochen, gell? Dell gibt jetzt, glaube ich, nicht allzu viel her, außer dass der Michael Dell gesagt hat, er möchte den Channel noch
natürlich möchte
weiter
er das.
Pushen, aber das ist jetzt, sagen wir mal, auch erstmal nur ein Lippenbekenntnis.
Wir müssen uns mal im nächsten Jahr anschauen, was die deutsche Organisation hier mit der Doris Albitz eigentlich treibt.
Ja.
Was die da tun.
Ja. Aber ich höre keinen Aufschrei von euch.
Nein, okay. Von mir nicht.
Gut. Dann haben wir es eigentlich soweit und wir können zu unseren Picks übergehen noch, oder? Wer mag starten? Damian?
Ja, ich habe jetzt nicht wirklich einen, muss ich sagen, aber ich habe trotzdem was reingeschrieben. Okay. Und zwar, ich musste mir jetzt anhören in der letzten Woche, ja, Damian, deine Picks immer, das hat immer was mit Fahrradfahren oder mit Laufen zu tun. Und da habe ich gedacht, ja, ganz so ist es nicht, aber es ist was dran. Ne? Und deshalb habe ich gesagt, heute präsentiere ich etwas, das hat nichts mit Fahrradfahren und Laufen zu tun,
sondern
mit Schwimmen.
Sensationell.
Sensationell.
Er bleibt bei seinem Triathlon dran.
Ja,
das war, was du willst.
Und zwar,
das hätte man schon an deinem Icon bei Facebook ahnen können.
Also ich sag jetzt nicht einfach, Leute, geht öfter mal schwimmen, weil es so gesund ist und so weiter und so fort. Und manchmal.
Aber das wäre sehr berechtigt.
Gibt's auch was Schönes zu sehen? Nein, sage ich nicht. Sondern was ein ganz besonderes Erlebnis ist im Winter im Freibad schwimmen zu gehen.
Ja.
Und München bietet die Möglichkeit, ich weiß, dass andere Städte diese auch bieten, und wir haben hier in München den großen Vorzug des Dante Winterfreibades.
Das ist ein warmes Wasser drin.
Das ist ein 50 Meter Wettkampfbecken mit 8 Bahnen oder sogar 10 Bahnen. Das hat eine Temperatur, ich glaube, so von 30 Grad, so richtig zum Schwimmen. Und dann ist es noch so ein großes Regenerationsbecken, das hat 36 Grad. Da sind dann auch so Massagedüsen drin und so weiter und so fort. Und das ist im Winter einfach spektakulär, einfach schon zum Anschauen, gerade auch wenn es dunkel ist und dann noch ist schneit. So. Mhm. Also das ist wirklich super. Du kraulst oder du schwimmst da durch sozusagen den Nebel, den Wasserdampf, das, was sich da so bildet. Und hast da draußen diese weiße Schneefläche. Das sieht einfach spektakulär aus. Also es ist wirklich zu empfehlen, Freunde, wenn ihr mal in München seid und eine Badehose dabei habt, sonst nehmt eine mit oder holt euch eine, da müsst ihr einfach mal reingehen. Wenn ihr nicht schwimmen könnt oder nicht schwimmen wollt, kein Problem, geht ihr in das andere Becken mit 36 Grad, könnt ihr euch schön den Rücken massieren lassen. Also ist wirklich toll. Der einzige Nachteil ist, man muss schnell von dem Gebäude zu dem zum Becken.
Da gibt es keine Verbindung,
nein,
wo du rausschwimmen
kannst.
Du musst durch die Kälte.
Da ist es nochmal richtig schön kalt, aber kein Problem.
Man sollte Schlappen dabei haben.
Das empfiehlt sich sowieso.
Ohne Schlappen ist das
was richtig
wirklich nicht schön, weil dann bleibst du mit den Füßen am Boden. am Boden.
Jetzt übertreibst du.
Zu welchen Tages- und Nachtzeiten gehst du ins
Tantebad? Die machen morgens um 7 Uhr auf und machen abends um 22 Uhr
zu. Ja, die haben bis 10 offen, gell?
Ja, das ist richtig super.
Dann gehst du dann auch immer zu, entweder ganz früh oder am Abend dann? Oder wie machst du's?
Du hast den Vorteil, wenn du ganz früh gehst, bezahlst du einen Frühtarif, der ist relativ günstig. Ich weiß gar nicht, wie teuer der jetzt momentan aktuell ist.
Ist das dann 3 Stunden oder was?
3 Stunden? Anderthalb Stunde darfst du dann drin bleiben. Ist in allen Bädern hier in München, die zu den Stadtwerken gehören, so. Mhm. Abends auch die letzten anderthalb Stunden und sonst zahlst du 7 Euro. Lange darfst
also
du
da
so lange drin
bleiben
im Dantebad.
Bad hier in der am Michaelibad.
Ja.
Das ist 3 Stunden, die du hast mit dem Eintritt.
Dass du 3 Stunden da bleibst.
3 Stunden,
darfst?
Ja.
Ah,
zahlst,
okay,
das Michaelibad, jetzt kann ich mich daran erinnern, ja.
Okay, das
kannst
ist Michaelibad
ist günstig. Ja.
Die haben auch so ein warmes Wasser, aber aber nicht für hier zum richtig.
Nicht zum Schwimmen. Nee,
Das Dante hat einen höheren Tarif im Winter als die anderen Bäder. Das ist absolut, das stimmt.
Das ist richtig.
Im Dantebad übrigens auch sehr zu empfehlen. Die haben oben ein Café-Restaurant drin.
Ja.
Kaffee Hechtsprung,
genau,
wird betrieben von dem Griechen, der das Loculus auch macht. Mhm. Ganz tolles Lokal, ja? Sehr gutes Essen und sehr preiswert.
Also.
Absolut empfehlenswert.
Sehr gut.
Ah. Absolut empfehlenswert.
Das war ja gleich nochmal ein toller
Wobei, Tipp, das ist unangenehm, wenn du da unten schwimmst und hast dann den Geruch von der Pommes in der Nase. Ja, das finde ich extrem unangenehm.
Du sollst ja nicht so Nasenklammern, wie es die Synchronschwimmer haben.
Ja, gibt's natürlich auch. Das ist nur noch zu toppen, wenn da in der Bahn, auf der Bahn neben dir, wenn da eine Frau ist, die so dick Parfum aufgetragen hat. Oh, das kann ich auch nicht, überhaupt nicht ab. Ne?
Das sind die mit den Badekappen, mit den Locken drauf appliziert. Das sieht man immer noch.
Oder den Röschen.
Ja. Sieht man immer noch.
Ja, super.
Hast du denn was, Andreas, noch?
Nee. Ich arbeite im Moment nur noch, ich komme nicht mehr dazu, was zu kaufen, das ist ganz bitter.
Ich hätte noch einen weiteren, nämlich hier diese selbstgemachten Dinger vom Andreas.
Ah, das habe ich befürchtet.
Ah, die sind super.
Die sind nicht schlecht.
Das Rezept kannst du mal weiterreichen, das könnte man ja dazu packen.
Ja.
Das ist sicher
Betriebsgeheimnis?
Also das Rezept ist ein Erbstück meiner Großmutter, muss ich sagen. Und hat eine Besonderheit, weshalb die meisten Leute das nicht so richtig hinbekommen.
Aha.
Das klingt jetzt ein bisschen doof. Das hängt mit der Konsistenz der Nüsse zusammen. Die muss man nämlich von Hand durchdrehen und das zweimal. Das heißt, wenn du fertige Nüsse kaufst, also fertig durchgedrehtes, so dieses Nusspulver, Haselnusspulver, tut den Trick nicht, schmeckt nicht so.
Aha.
Schön.
Ist tatsächlich so.
Also ist wirklich super lecker.
Die sind gut, ja.
Ich glaube, ich habe schon 20 Stück davon gegessen heute.
Also ich bestimmt auch.
Das ist sensationell. Ja, danke schön. Ich habe relativ viele produziert dieses Jahr, muss ich sagen.
Super.
Ja, also.
Christian, was hast du denn?
Wir kommen noch mal.
Ja, denn? Wir haben ja noch eine Sendung vor Weihnachten.
Ja, ich hoffe, kriegen wir das noch hin. Ne?
Ach, das hoffe ich aber auch.
Schwierig.
Das wird echt schon wieder heftig. Also das verdichtet sich immer alles. So.
Wobei, über Weihnachten haben die Leute endlich mal Zeit, in Ruhe diese Sendungen zu hören.
Ja, aber ob wir vorher noch Zeit haben, um hier gemütlich zu
hocken. Ja.
Also ich werde ab dem...
Ab wann bist du denn? Fährst du weg?
Ich bleib hier, aber ich denke, dass ich so am 17., 18. spätestens in Urlaub gehen werde. Dann hätte ich noch Zeit.
Dann sollten wir das wirklich dahin.
Nein, in der Woche könnte ich eventuell noch.
Ja, das wäre gut. Aber mach du doch zuerst einen Pick und dann diskutieren wir das noch ein bisschen.
Offline.
Den Termin.
Offline.
Wir können das jetzt auch als Pick. Wir sagen hier Pick, Empfehlung. Leute, hört den Weihnachtspodcast, der wann stattfindet.
Und jetzt, wir lassen jetzt mal die Hörer teilhaben
an der Terminfindung.
Genau. Das ist bestimmt hochspannend. Ich glaube, da haben die schon immer drauf gewartet.
Das glaube ich auch.
Nein, mein Pick ist ganz uneigennützig. Ein neues Projekt von mir, das ich vor einigen Tagen jetzt gestartet habe. Und zwar ist es eine sogenannte Plattform, um Sachen zu kuratieren. Mhm. So wird sich jetzt der ein oder andere fragen, was? Kuratieren?
Wo siehst du das?
Was ist denn das eigentlich?
Kurieren.
Kurieren kenne ich, aber kuratieren, Kurator habe ich schon mal gehört, aber was bedeutet das genau? Kuratieren ist eigentlich eine ganz alte Form oder eigentlich eine Form des Journalismus, die es schon immer gegeben hat. Nämlich eigentlich nichts anderes als das neue Zusammenstellen von Inhalten und das Einordnen von Inhalten. Und genau das findet statt auf dieser Plattform. Dort trage ich zusammen, jetzt habe ich mich zuerst genannt, ist dumm, zwei Kollegen von mir, die dort engagiert sind, und ich Nachrichten aus der IT-Welt zusammen. Also wir picken die heraus, von denen wir sagen, die haben eine hohe Relevanz, die haben irgendwie ganz überraschende Informationen drin oder mal ganz besondere Analysen, die dort drin sind. Etwas, was einem ansonsten in der Schnelligkeit des Tages irgendwie durchrutscht, was man einfach nicht mitbekommt. Wir lesen die Sachen für euch sozusagen durch, weil wir müssen viel recherchieren und viel lesen und sagen, hier gibt's eine ganz interessante Passage innerhalb des Beitrages. Die ziehen wir raus in Form eines Zitats, wird die dann quasi veröffentlicht und wir schreiben anschließend noch einen Kommentar oder eine kurze Meinung oder etc. Unten drunter. So, und diese Plattform bringt also jeden Tag, ich weiß nicht wie viele Nachrichten, geht auch gar nicht darum, möglichst viel zu haben, sondern wirklich dann die relevanten Sachen auch drauf zu haben. Die Plattform schreibt sich Kurator. Das ist ja so typisch, dass man immer die Vokale weglässt. Außerdem war Kurator nicht mehr frei. Also habe ich mal kurzerhand das E rausgelassen. Also ich buchstabiere es nochmal K-U-R-A-T-R und dann .de. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Vielleicht ist das ja auch eine Informationsquelle für euch. Also ich habe schon erstes Feedback von einigen bekommen, die mal draufgeschaut haben. Die fanden es sehr gut. Mhm. Bin da aber immer dankbar um weiteres Feedback. Mhm. Wir machen es international. Es sind sowohl englischsprachige Nachrichten als auch deutschsprachige drauf. Wir haben etwa so, also ich selber habe jeden Tag so etwa 40 bis 50 Quellen, die ich durchforste. RSS-Feeds vornehmlich, wo ich drüber scanne, bei Sachen hängen bleibe, dann mich tiefer einlese. Und wenn ich dort eben interessante Stellen finde, möchte ich die in Zukunft einfach mit euch teilen. Kann das natürlich auch auf Facebook machen, aber ich finde da so eine Webplattform einfach ein Stück weit besser, vor allen Dingen, weil dort mehrere Leute mitarbeiten können und so die Themenvielfalt auch
noch. Thematisch ist es irgendwie auf die IT-Branche fokussiert?
IT und Umfeld, ja. Also so ein paar Internetthemen sind sicherlich mit dabei.
Ich sehe jetzt hier gerade eine Ansichtssache, autonomes Fahren, ja. Schöne neue Welt hinterm Steuer, sowas ist auch.
Ja, also möglich. Das geht eben ein Stück weit auch da rein. Mhm. IT zieht ja auch in Autos ein. Mhm. Da ist halt auch das Stichwort autonomes Fahren. Google forscht da sehr viel. Also das sind so artverwandte Themen, aha, die sagen wir in diesem Dunstkreis IT damit dazugehören. Mhm. Und das Schöne ist an der ganzen Geschichte, Damian wird mitmachen.
Aha.
Also er sagt zumindest, also ich hoffe, ihr, wenn er da noch zögert, dass ihr ihm fleißig E-Mail schreibt, er möge das bitte tun. Ich halte nämlich den Damian, glaube ich, kannte sehr, sehr gut. Der Damian ist extrem meinungsstark, hat einen extrem guten analytischen Sachverstand, der kann Dinge sehr gut einschätzen. Ich hoffe, du wirst die Zeit finden, dort ein bisschen mitzumachen.
Ich habe jetzt ja keine andere Chance mehr.
Nee, jetzt hast du keine andere Chance mehr. Andreas weiß ja noch nicht, kannst du noch ein bisschen überlegen.
Ja, ich kann das nicht so gut.
Ich kann das nicht so gut.
Du kannst dich nicht so gut kurz fassen, ne? Bei dir ist der Kommentar dann immer länger als vorher der zitierte Text.
Na, ich kann mich gar nicht so schlecht kurz fassen, wenn ich genug Zeit habe.
Ja, das ist ja, schön. Das erinnert mich an Goethe.
Also auf der
Platte ist mit der Goethe zugeschrieben, ne? Aber ist angeblich gar nicht.
Ist von gar, Goethe. Ist von dir.
Von mir ist es nur wahrhaftig nicht. Aber ich finde das ein interessantes Zitat. Ich finde auch, dass es richtig ist.
Ja, absolut. Ja. Natürlich. Kurzfassen ist mal oft schwieriger als lang.
Kurz ist wirklich schwierig. Ja. Ich schreibe relativ gern kurz.
Ja.
Also die Plattform ist offen, falls es draußen noch den einen oder anderen gibt, der sagt, ist so.
Was lachst du da so, Damian?
Ich würde da gerne...
Du kannst ja beweisen auf der neuen Plattform,
fällt mir nicht von Christian, ins Wort,
dass du auch kurz fassen kannst.
Ist leider nicht sehr empfindlich.
Bin ich gar nicht.
Aber er muss immer das letzte Wort haben.
Nee, muss ich gar nicht.
Genau. Also falls noch jemand mitmachen möchte, kann er sich bei mir melden. Wenn jemand Spaß drauf hat.
Ja.
Den einen oder anderen nehmen wir dann vielleicht noch mit auf. Die zwei? Ich hätte jetzt gerne ein Video hier, ehrlich. Um das mal zu zeigen.
Komm, Andreas, jetzt reiß dich mal am Riemen, ja?
Auf gar keinen Fall. Wir sind hier.
Unglaublich. So, damit sind wir am Ende der Folge 33 angekommen.
Donnerwetter.
Und ja, schau mal, dass wir vor Weihnachten noch eine hinbekommen. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören.
Unbedingt.
Bedanken uns für die an uns ergangenen Geschenke.
Ja.
Ja. Werden auch versuchen, das alles schön aufzuessen. Und ich glaube, so wenn wir jetzt mal was Deftiges zur Abwechslung bekämen,
ja,
würde da, glaube ich...
So eine Leberkässemmel.
Oder ein Schweinsbraten. Ja.
Genau. Man kann uns ja auch zum Essen einladen, so ist es ja nicht, ne?
Genau.
Also Süßigkeiten haben wir jetzt gerade im Moment, da müssen wir noch ordentlich weg.
Also die Erdbeeren haben.
Boah, die
4 Kilo Erdbeeren.
Wahnsinn, ne?
500 Stück.
Also gut beschäftigt drin, ja. Das stimmt. Ja, ansonsten könnt ihr uns auch anderweitig unterstützen. Amazon Wunschliste sei hier nur genannt oder auch die Möglichkeit, uns zu flattern. All das findet ihr aber auf der Webseite channelcast.de. Und ansonsten sagen wir auf Wiedersehen für dieses Mal.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen und bis kurz vor Weihnachten.
Bis kurz vor Weihnachten. Macht es gut.
Schönen Advent.
Lasst euch nicht zu arg stressen.
Genau.
Genau so ist es.
Okay. Pfiat euch.
Horrido.
Servus.
Aha, schon wieder den falschen Knopf gedrückt.
Christian.
Jetzt aber. Achtung! Na, also, geht doch.
Oh.